Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Universum, dem Podcast, in dem Ruth und Florian über das Universum plaudern. Und wie immer, auch heute wieder mit Florian.
Und mit Ruth. Herzlich willkommen.
Hallihallo. Zwei.
Ja, jetzt haben wir es bald geschafft.
Jetzt wird schon richtig spannend, oder?
Ja. Und danach fängst an mit den Countdown für die 1000, okay?
Oh Gott. Ich bin schon so stolz auf mich, dass ich die 10 geschafft habe. Nein, geschafft habe ich es ja noch nicht. Aber. Na, oder wir zählen einfach rauf. Oder wir machen die Nachkommastellen von Pi.
Ja. Ja, dann schauen wir mal. Vielleicht machen wir einfach
oder
nix.
Wir machen gar nichts. Das wären wir auch am liebsten.
Ja, Folge 98.
Folge 98. Ich kann mich nur erinnern, wie es 1998 war und ich mir gedacht habe, nämlich bei 98 besonders, habe ich mir gedacht, jetzt wird's richtig steil.
Was, 1998? Oder? Was redest du?
98. Das Jahr.
Ja, ja, da haben wir aber noch nicht keinen Podcast gemacht.
Nein, aber ich finde 98, das klingt so, das geht so, wow. Das wird dann immer... Ärger, oder? Also ich habe mir gedacht, 98 ist so, also für mich war das damals so, ist mir jetzt nur gerade eingefallen, ja. Das war eine Zahl, wo ich mir gedacht habe, das ist jetzt schon so utopisch, so 1998,
ich oder? Weiß nicht, ich habe da wenig Erinnerung an das Jahr, glaube ich. Da war ich irgendwo im sechsten Semester oder sowas. Das ist irgendwie alles ziemlich weg. Ich glaube, da bin ich gerade das erste Mal nach Wien gezogen, 98.
Da hattest du deine Nase in einem Buch, warst schwarz angezogen, hattest immer ein Bier in der Hand und bist hinter mir gestanden.
Ich weiß nicht, was du für Sachen erzählst. Das ist komplett...
Nein, tut mir leid. Es ist eine Science-Busters-Nummer, für die wir jetzt keine Ahnung haben.
Das stimmt überhaupt
nicht. Also es ist nicht ganz gelogen.
Ja, gut. Oder? Gut, dass ich war ab und zu schwarz angezogen. Ich habe Bücher gelesen, Bier getrunken habe ich auch, aber ich habe nicht alles gemeinsam hinter dir gemacht.
Nein, das stimmt. Du hast mich nicht gestalkt. Nein, so schlimm war es nicht, nein.
Gut,
wie auch immer.
Es gibt Menschen, die sind da geboren und jetzt schon erwachsen.
Ja, ich weiß. Ja, ich habe da zwei Exemplare in meiner Familie.
Ja.
Nichte und Neffe. Und sind urcoole Leute, urcool, so richtig cool sind die beiden. Aber die sind schon so richtig erwachsen und ich kann mich erinnern, wie ich auf sie aufgepasst habe, wie sie Babys waren.
Ja, ich meine, wir haben 2024, also wenn du jetzt die Leute nimmst, die in diesem Jahr erwachsen werden, dann müsste man jetzt spontan 24 minus 18 rechnen können. Und das ist 6. Also die Leute, die 2006 geboren worden sind, da habe ich schon 2 Jahre lang meinen Doktortitel gehabt, 2006, die sind jetzt erwachsen.
Wahnsinn.
Ja, herzlich willkommen, zwei alte Leute reden über Astronomie.
Was soll man machen? Folge 98, ja. Katastrophe. Ach Gott, naja, auf jeden Fall habe ich mir gedacht zum Thema 98. Mhm. Ich finde schon, das klingt so irgendwie so spacig, das klingt so Science-Fiction-ig, oder? 98.
Ja, es gab auch eine Serie Space 1999, hieß sie doch, oder?
Ja, 99 ist natürlich noch ärger. 99, eh klar, ja, aber ich finde 98, ich weiß nicht, vielleicht gerade weil es noch nicht so offensichtlich ist wie 99, trotzdem schon, wie auch immer. Ich habe mir gedacht, wir fangen wieder mal mit Space News an.
Mhm. Bitte.
Es ist nämlich, wie du sicher weißt, schon wieder eine Raumsonde unterwegs zum Mond. Raumsonde unterwegs zum Mond. Beziehungsweise, wieder mal, wie immer, sind wir zu früh dran und ihr zu spät. Beziehungsweise, es passiert, während wir das hier aufnehmen und dem Erscheinungsdatum dieses Podcasts. Mhm. Die Sonde in Intuitive Machines. Wer hat sich den Namen ausgedacht?
Das klingt auch dubios irgendwie.
Ja, es ist total dubios. Nein, es ist nicht dubios. Es ist natürlich wieder mal ein Weltraummilliardär, ist eh klar, einer von der Sorte. Es ist der gleiche, der auch, wie hieß es, Axiom Space
der Kerl, ja.
gegründet hat und allerhand andere weltraumbasierte, weltraum-connectete Businesses gegründet hat. Aber es ist, okay, Intuitive Machines One. Die Mission ist Teil von dem CLIPS, von dem NASA Commercial Lunar Payload Systems. Was war das?
Mein Mikrofon fällt.
War das eine Gitarre?
Mein Mikrofonstativ ist gerade vom Schreibtisch abgegangen. Ich muss jetzt einmal kurz stillhalten. Ich erkläre es kurz, dann repariere ich es. Also ich habe hier so einen Schwenkarm, der am Schreibtisch festgeschraubt ist und ja, der hat jetzt diesen Moment gewählt, um sich zu lösen. Ich muss ihn jetzt einmal kurz festschrauben, sonst macht es die ganze Zeit hier so boing.
Aber das klingt wie eine Gitarre. Warum klingt das wie eine Gitarre? Ja, weil
da ist so eine Feder dran.
Ah.
So, jetzt muss man kurz schauen, wie ich sie wieder geschraubt kriege.
Ging.
daran ist nichts, also schlecht dran schrauben. Ich muss jetzt den Schreibtisch verschieben, dass ich es wieder dran schrauben kann. So.
Das klingt, als hättest du einen Kampf auf Leben und Tod mit einem Kontrabass.
Ja, das kann bitte gerne jemand in der KI eingeben und ein entsprechendes Bild zeichnen lassen. Aber ja, ich hoffe, es ist jetzt wieder montiert bis zum Ende dieser Folge. Ja, das ist keine Intuitiv-Machine, mein Mikrofon.
Nein, es ist not even a machine, oder? Oder hast du einen sich selbst bewegenden mit Motor ausgestattet? Ja, jetzt schon.
Der hat sich selbst bewegt gerade, oder als ich es wollte.
Das stimmt, aber es war, glaube ich, eher die Schwerkraft, oder?
Ja, oder, weiß ich nicht, schwache Schraube, ich habe keine Ahnung.
Wie auch immer, Intuitive Machines, was wollte ich sagen? Ah ja, das Commercial Lunar Payload Service Programm der NASA, wo sie eh schon seit einiger Zeit genau das machen, nämlich private Firmen damit beauftragen, ihnen Payloads, also diverse Sachen, Sonden, Geräte, Maschinen, Experimente, zum Mond zu befördern, damit sie das quasi nicht selber machen müssen. Mhm. Und Intuitive Machines ist eine davon und trägt auch einige NASA-Payloads und irgendwie hat ziemlich coole Sachen an Bord und ist überhaupt eine ziemlich coole Maschine, muss ich sagen. Ich wollte erst auch sagen, schon wieder eine von denen und so weiter. Aber ich muss ehrlich zugeben, es ist schon ziemlich leiernd. Weißt du, was die machen wird?
Landen?
Ja.
Ja, weiß ich nicht.
Erstens landen. Nein, also wird ziemlich coole Sachen machen, aber das Allercoolste, finde ich, ist die Eagle Cam, die separate Kamera.
Die tut Mondadler erforschen.
Moon Eagle? No. Sie wird sich wie ein Adler von der Landefähre vor der Landung in etwa 30 Meter Höhe über der Mondoberfläche in die Lüfte schwingen, in die nicht vorhandenen Mondlüfte, wird sie katapultiert, wird quasi von dem Hauptlandesystem quasi weggeschleudert und macht einen Film.
Okay.
Von dem, was sie sieht.
Aber die fliegt nicht selbst, die ist rein so ballistisch geworfen.
Richtig, die wird geworfen, macht die ganze Zeit Bilder, es sind halt Kameras in alle möglichen Richtungen und sie machen aus all diesen Bildern dann eine Art Video von der Landung. Das heißt, man hat dann eine, wie sie es nennen, Third-Person-Perspective. Oh, cool. Also wir werden, und das ist no small thing, ja, zum ersten Mal werden wir sehen, wie eine menschengemachte Raumfähre auf einem anderen Himmelskörper landet, nämlich also ein Video davon. Mhm, so, ja. Wie es passiert ist, von einem Standpunkt, von einer, Person, dritte Person, ist keine Person, aber von dem Blickwinkel einer dritten Person aus gefilmt.
Ja, wenn sie das hinkriegen, dann wird es cool, oder? Ja. Vermutlich, ich überlege gerade, gut, wissenschaftlichen Wert wird es wahrscheinlich auch irgendwo haben, aber es wird auf jeden Fall beeindruckend werden.
Ja, es ist natürlich, ich meine, du siehst einfach genau, was passiert. Du kannst das halt quasi dann natürlich die Bilder auch verwenden, um alle möglichen Systeme zu optimieren und so weiter, klar. Ja. Ich meine, sie hat auch tatsächlich einige wissenschaftliche Experimente an Bord, die Sonde. Also es ist nicht nur, geht natürlich hauptsächlich um wieder mal Technology Demonstration und so. Ne? Es geht schon hauptsächlich um zeigen, dass es geht. Aber es hat ein Radioexperiment an Bord, eine Radio Antenne, beziehungsweise mehrere sogar. ROSES heißt die. Und die wird die Elektronenhülle, diese Exosphäre des Mondes untersuchen. Der Mond hat ja quasi keine Atmosphäre, aber eine Art Ionosphäre.
Ja, das ist so Teilchen, die der Sonnenwind rausschlägt, oder?
Genau, also es ist der Sonnenwind, es ist das Licht.
Ja.
Es ist das UV-Licht. Es ist das UV-Licht der Sonne, Fotoelektronen. Also es ist der Fotoeffekt, ne? Es ist das UV-Licht der Sonne, das auf den Mond einprasselt, löst quasi Elektronen aus dem Staub und Zeug am Mond und die sammeln sich dann dort an und bewegen sich eben dann noch durch den Sonnenwind auf der Mondoberfläche entlang und erzeugen auch Radio-Noise quasi, also Interferenz. Ja. Diese Elektronenhülle möchte man irgendwie besser verstehen, charakterisieren, schauen, wie hoch die überhaupt geht, wie dicht die ist und so weiter, aber eben auch schauen, ob es da quasi Interferenz gibt für zukünftige Experimente oder ein zukünftiges Radioteleskop auf dem Mond. Stell dir vor, du haust ein Radioteleskop auf den Mond und dann ist da alles voll mit Elektronen, die durch die Gegend schwirren. Blöd, ne?
Ja, aber da gibt es ja schon lange Pläne, dass du irgendwie auf die erdabgewandte Seite des Mondes ein Radioteleskop stellst, weil du halt dann da ja wirklich gute Bedingungen hast, wenn der Mond dich selbst stört.
Genau, wenn da nicht die doofen Fotoelektronen irgendwie rumrascheln quasi im Radiolicht. Und genau das, also das ist schon sehr wissenschaftlich. Also es geht natürlich auch wieder darum, was machen diese Elektronen, was machen die mit dem Staub, zum Beispiel mit dem Staub, der dann auf den Astronautinnenanzügen, auf den Raumanzügen heftet und Probleme verursachen könnte und so weiter. Also es geht schon wieder hauptsächlich um die eben Raumfahrtgeschichte, aber es ist durchaus auch Wissenschaft dabei. Präwissenschaft quasi. Wissenschaft für zukünftige Wissenschaft.
Gar nicht so wissenschaftlich ist der erste, aber ein aktueller Tweet von Intuitive Machines. Ich habe mal geschaut, was die da so an Öffentlichkeitsarbeit rausschmeißen. Und aktuell schreiben sie gerade: The IM-1 Mission to land on the moon has triumphed over numerous challenges showcasing exceptional resilience, innovation and teamwork.
Ja, so wie wir, oder?
Ja. Und da steht auch, wann gelandet werden soll, nämlich am 22. Februar.
Genau,
das ist aus eurer Sicht
Mitternacht, ja.
Schon in der Vergangenheit und zwar um 23.49 Uhr hier mitteleuropäische Zeit.
Ja, also ich hoffe, es ist alles gut gegangen. Ich hoffe es wirklich, weil sie hätten sich's schon verdient und es ist auch einfach viel coole Wissenschaft, viel coole Systeme da mit an Bord. Sie haben natürlich auch wieder so einen Retro-Reflektor
zum Abstandmessen
mit dabei und so weiter. Aber eben den ersten Schritt für ein lunares GPS, obwohl das heißt ja dann nicht Global Position, Lunar Positioning System, weil Luna ist, der Mond ist auch ein Globus. Ja. Naja, wie auch immer. Sie haben den Lunar Node 1 mit an Bord, der quasi der erste Funkknoten quasi für dieses zukünftige Mondradionavigationssystem sein wird. Also es ist irgendwie alles so, ne? Es ist so, Step 1, es ist.
Macht es aber halt zuerst Straße, bevor es ein Navigationssystem macht.
Selbstfahrende Autos auf dem Mond. Oh Gott, die Zukunft ist rosig, ja. Wie auch immer. Ich hoffe, es ist alles gut gegangen. Ich hoffe es sehr. Und ich hoffe, ihr habt schon die ersten News, die ersten Bilder. Ich hoffe, ihr habt euch schon das Video anschauen können von der Landung. Wir noch nicht. Wir müssen noch warten. Aber es ist, also, so far läuft alles gut. Gibt jetzt keinen Grund. Na gut, es kann noch viel schief gehen. Aber gut, wir hoffen mal auf das Beste, ja.
Bis zum Mond sind auch schon einige Private gekommen. Also die israelische vor ein paar Jahren, die ist auch hingekommen und dann abgestürzt. Also das noch.
Ja, das stimmt
also
natürlich.
Bis unten ist, kann alles passieren.
Weisheiten eines jungen Astronomen.
Ja, jung. Haben wir schon geklärt auf Anfang.
Habt ihr noch nicht mitgehört, genau. Ach so, nein, ihr habt es nur beim Science-Fiction-Teil mitgehört, bei unserer Schmerzbeschreibung ganz am Anfang.
Habt ihr noch nicht mitgehört. Alte Menschen tauschen sich aber Krankheiten aus, ja.
Wie auch immer, weiter geht's mit unserem Space Update. Und ich habe mir gedacht, also wir haben jetzt schon einige Male Space Update gemacht am Anfang und ich finde das auch irgendwie cool. Aber ich glaube, was wir bis jetzt noch nicht gemacht haben, ist das eigentlich das Relevante für uns, vor allem relevante Space Update, Teleskop Update.
Ja.
Wir haben bis jetzt immer so eher so über Raumfahrt geredet am Anfang und ich habe mir gedacht, also ja, klar, hat schon seine Berechtigung und so weiter und so fort. Und Teleskope muss man ja auch in den Weltraum kriegen irgendwie, aber schauen wir uns mal an, was es so Neues gibt von diversen Teleskopen.
Ja.
Und da gibt es ein ganz besonderes, das mir sofort ins Auge gestochen ist. Es ist ein Thema, das auch in unserer Telegram-Gruppe ein bisschen diskutiert worden ist. Mhm. Die Romanisierung des Weltraums schreitet voran.
Das Roman Space Telescope.
Yes, das Nancy Grace Roman Space Telescope, das niemand mehr Nancy Grace Roman Space Telescope, sondern einfach nur mehr Roman Telescope.
Ich glaube, wir haben schon mal in einer Folge drüber geredet, aber ich habe es dann rausgeschnitten, weil irgendwie ich zu konfus davon erzählt habe, weil es nicht vorbereitet war oder irgendwie so.
Ja, wenn der Theoretiker von einem Teleskop erzählt, naja gut, wie auch immer. Es ist ein cooles Ding und es ist noch einige Jährchen hin, bis es soweit ist. Soll im Jahr 2027 gelauncht werden. Also wir haben noch ein paar Jährchen. Aber es gibt immer wieder Updates und ich habe mich natürlich da gleich für den Science Newsletter angemeldet und da kriege ich immer jetzt die Updates. What's new with Roman? Und es gibt eine Roman Science Conference. How Roman observations will confront theory.
Oh, warte mal, ich muss dich kurz unterbrechen. Ich habe gerade die Homepage aufgemacht Ui, und da gibt's so ein Retro-Computerspiel, wo du mit dem Teleskop durchs Weltall fliegen kannst. Und ich weiß nicht, kann ich da schießen? Ich muss auf jeden Fall in Galaxien ausweichen. Ich habe noch nicht rausgefunden, wie ich hier schießen kann. Aber es erinnert so an Space Invaders. Oh, da kommt ein großes grünes Ding. Rogue Exoplanets. Ich habe überall, muss ich die fangen? Ich habe mal die anderen nicht durchgelesen. Mach wieder weiter.
Jetzt haben wir den Florian verloren.
Ja, also es ist die Homepage ist, wie man immer von der NASA erwarten kann, hervorragend gemacht, super Outreach-Sachen. Und dieses Spiel heißt Roman Space Observer Game. Das ist wirklich so schön retro-mäßig gemacht, so wie man es damals noch, ich als Kind, an diesen großen Arcade-Automaten, die in den Gasthäusern rumgestanden sind, so gespielt habe. Ungefähr so schaut es aus.
Macht das so Geräusche?
Ja, das ist nicht so, genau, du hast die Musik jetzt nicht gehört, weil die war nur in meinem Kopfhörer. Aber das ist ja, genau.
Also sagt, die war nur in meinem Kopf.
nein, die war genau so, wie man sich es bei diesen alten 8-Bit-Computerspielen von früher vorstellt. Also sehr schön gemacht. Verlinke es in den Shownotes. Aber die wollte nicht Computerspiele spielen, sondern du wolltest von der Wissenschaft
reden. Es passt ganz gut, weil das Teleskop selber ist ja auch ziemlich retro. Kennst du die Geschichte, wie es dazu kam?
Ich glaube schon, aber erzähl du sie.
Das ist ein Secondhand-Teleskop. Von der NRO. Es ist so lustig, vom Geheimdienst quasi. Es ist ein quasi übrig gebliebenes Teleskop. Das war schon in den Nullerjahren, glaube ich, irgendwie. Also es ist schon richtig alt eigentlich. Und sie haben natürlich auch einen Großteil von diesem Teleskop quasi neu gebaut. Ja, klar, die Instrumente sind alle neu, aber zumindest quasi die Hauptstruktur, der Hauptspiegel und so weiter ist von diesem alten, Erdüberwachungsteleskop. Also es war nie in Funktion, aber es war als solches geplant. Und es sollte irgendwie ein Nachfolger des Hubbles sein, weil es quasi mehr oder weniger, nein, nicht identisch, aber sehr ähnlich ist wie das Hubble-Teleskop. Es hat die gleiche Spiegelgröße, 2,5 Meter Spiegel.
Ja, das muss man sich auch vorstellen. Stell dir vor, du bist da irgendwie so ein Geheimdienstfutze, ja, und weißt, okay, die in der Astronomie, die gehen gerade alle voll ab, weil sie ihr Hubble-Teleskop haben. Und wir haben da irgendwie 5 von den Dingern seit 10 Jahren rumfliegen im Weltall.
Ja, genau. Und in dem Fall war das auch nur, wir hatten geplant, da ein Projekt durchzuführen. Aus dem Projekt ist aber nichts geworden. Und dann war, ich stelle mir es irgendwie so vor, ich weiß nicht, wie es passiert ist, aber ich stelle mir so vor, dass da halt dann irgendwie so ein Typ, der von beiden Seiten irgendwie Ahnung hat, bei irgendeinem Meeting dabei war. Und dann sagen die Astronomen so, Hubble schon leiwand, ja, so 2010 rum, Hubble oder ein bisschen davor, Hubble schon leiwand. Aber es hat einfach keine gescheite Infrarotkamera. Also, ja, was man bräucht, wäre ein Teleskop wie Hubble mit einem riesigen Gesichtsfeld, dass man ganz viel auf einmal irgendwie reinkriegt. Und also die gleiche Sensitivität, aber halt einfach riesengroß und Infrarot, das wäre echt, was man bräuchte, aber das, ich meine, da ist ja einfach echt kein Geld da, oder? Und dann der Typ irgendwie so, we might have one, well actually two, es sind nämlich 2, ne? Von der Sorte gibt's 2, eins davon wird jetzt das Nancy Grace Roman Space Teleskop werden, wird dazu umgebaut und das zweite ist, glaube ich, das habe ich schon länger nicht mehr geschaut, aber immer noch zu haben für eure Projekte. Naja, also ist die einzige Auflage, die es gibt, ist, dass man es nicht für Erdbeobachtungen verwenden darf. Nicht zurückschauen. Don't look back. Ja, gab da mal irgendwie einen Plan, das für den Mars zu verwenden, als Ersatz für den Mars Reconnaissance Orbiter?
Na gut, so ein Hubble-Teleskop, das aus dem Orbit auf den Mars schaut, das wäre sicher cool, ja?
ja. Aber gut, Nancy Grace Roman, Sensitivität von Hubble, 100 mal das Gesichtsfeld von Hubble, 100 mal so groß das Bild, ja? Mhm. Also mehr als der Vollmond.
Ja.
In einem Shot. Ja. Ein Bild von Hubble größer als der Vollmond. Das ist, ich meine, ich weiß schon, ihr werdet euch jetzt wahrscheinlich denken, ja, cool, aber das ist nicht nur ja cool, das ist einfach der Hammer. Und das ist genau, es ist die logische Konsequenz, what's next, ja? Du hast zuerst Hubble, dann hast James Webb, ja, noch genauer, noch detaillierter, noch besser, noch tiefer, noch kleiner quasi irgendwie und jetzt kommt das Ganze ausgedehnt, ja, und jetzt kommt das Ganze wide.
Das ist so, also vielleicht vergleichbar vielleicht damit, dass du bis jetzt quasi durch das Schlüsselloch geschaut hast und jetzt machst du die Tür auf.
Jetzt macht man einfach die Tür auf, ja. Also es dauert noch, wenn alles gut geht, 3,5 Jahre, ist auch nicht so viel.
Nein, das geht noch, kann man noch warten.
Da bist du da schon 50? Nein, noch nicht.
Drei Jahren, also ich bin 2027 werde ich 50.
Ja, aber nach Plan im Mai soll es gelockt werden.
Ja, da habe ich noch zwei Monate Zeit.
Eben. Ich wollte gerade sagen, außerdem, was die not earlier than. Unwahrscheinlich, dass das Datum hält. Können wir dann gemeinsam feiern.
Ja.
Also es wird ziemlich cool. Naja, und sie machen halt jetzt die ganzen Sachen. Jetzt machen sie schon irgendwie so Konferenzen mit, was wird das Ganze bringen und was wird passieren. Sie haben jetzt, sie haben das Proposal-Tool. Es gibt das Astronomer Proposal-Tool for Roman. The Roman APT. Gibt's schon. Also man kann schon üben, Proposals zu schreiben. Man kann schon irgendwie, ja, schauen, wie das alles funktioniert. Es gibt auch das Roman User Documentation System, RDocs. Und es gibt natürlich für alles ein Akronym. Und so weiter und so fort. Ja, also es gibt da schon richtig viele Entwicklungen nebenher. Ein Bild habe ich gesehen auf Instagram. Die Whitefield-Kamera war gerade in ihrem ersten Test, in ihrem ersten thermale Vakuum-Kammer-Test-Dings. Also sie haben das Whitefield-Instrument, also quasi die Hauptkamera, sagen wir mal so, ja, die übrigens 300 Megapixel hat.
Ja, schon einige.
Das ist ein besseres Handy, ne? Also ist immer, ich finde das immer so cool, diese, zuerst denkt man sich, oh, geiles Instrument, und dann Handykamera.
Naja, aber Handykamera im Weltall.
Und mit 2,5 Meter Spiegel dahinter, ja. Also schon ein bisschen, genau, ja, wie auch immer. Aber es ist, genau, das Instrument ist jetzt fertig und hat seine erste Testphase. 2 Monate, ne? 2 Monate in der Vakuumkammer. Und dann kommt Phase 2 und dann verwendet man die ganzen Daten, die da man gesammelt hat, schon um die ersten Kalibrationsfiles und Referenzen zu erstellen und so weiter. Also es wird schon.
Ja, und vor allem wird es einen Koronographen drin haben, sehe ich gerade, und damit direkte Bilder von Exoplaneten möglich machen.
Ja, also das werden sie jetzt dann alle bald können.
Ja.
Auch das nächste Teleskop, das sie noch ganz kurz in unseren Teleskop-News featured, ELT, haben wir das letzte Mal schon besprochen. Ja. Da war die News gerade, dass die ersten Segmente des Spiegels sind angekommen. Die ersten 18 Segmente des Spiegels. Ihr wisst ja, das hat einen fast 40 Meter Durchmesser Spiegel.
Ein paar hundert Segmente, oder? Ich weiß die Zahl gerade nicht auswendig.
798. 98, da ist es wieder.
Ja.
Also fast 800. 800. 800. Jeder. Also, ne, man denkt sich, 39 Meter Durchmesser, ja, das Ding ist groß. Jedes dieser 800 Spiegelsegmente hat 1,5 Meter Durchmesser, ja? Das sind 800 1,5 Meter Teleskope.
Ja, ich stelle mir gerade vor, wie sie dann alle da in Chile da an der Baustelle quasi der großen Montagehalle rumstehen, so alle aufgereiht nebeneinander. Und dann sagt er, das sind unsere Spiegelteleskope. Und morgen bauen wir sie ein und dann rutscht einer blöd aus und da geht so.
Genau. Oder irgendwer hat vergessen, sie zu nummerieren und niemand weiß mehr, welcher wohin gehört. Naja, aber only the beginning, ja. Es ist wirklich only the beginning. First Light 2028.
Ja, 27 habe ich mal gelesen, aber das ist wahrscheinlich wieder nicht
mehr. Mittlerweile ist es 2028. Ich habe jetzt nochmal geschaut auf der ESO-Webseite. Ich habe kein Datum mehr gefunden. Sie sagen, at the end of this decade, am Ende unseres Jahrzehnts. Naja, okay, aber sie werden immer vorsichtiger und vorsichtiger.
Ja, aber ich meine, es wird gebaut, es wird fertig werden.
Ja, es wird fertig werden. Und ob es jetzt 2028 oder 2031, naja, nein, ich bin immer so ungeduldig. Ich will es immer gleich haben.
Boah, das passt doch eh gut. Ja, also ich meine, da können wir 2027 feiern, ich meinen 50er mit Nancy Roman und 2028 feiere ich meinen 51er. Dann feierst du deinen 50er mit dem ELT.
Aber nur vor Ort, ja. Wie auch immer, weißt du, was das Ding können wird? Das Ding kann Neptunartige Planeten direkt abbilden. Ein Bild von Neptunartigen Planeten.
Punkt. Ja? Bevor sich jeder Hoffnungen macht, ja.
Genau. Nein, Stern auch Punkt, Ding auch Punkt, ja. Also Punkt, ja, aber trotzdem. Und zwar in seinem eigenen Licht, ja. Direkt detektiert in seinem eigenen Licht, im Infrarotlicht. Ja? Also das Licht, das der Planet selbst ausstrahlt, separat vom Stern, kann das ELT sehen. Und erdartige Planeten auch ganz leicht, aber halt nur reflektiert, also nur angeleuchtet. Das kann quasi für die Infrarotdetektion ist erdähnlich noch zu klein und leuchtet zu wenig im Infrarot quasi. Aber man kann erdähnliche Planeten auch im gleichen Abstand, ja. Also man kann erdähnliche Planeten mit dem ELT direkt abbilden als Punkt. Das hat eine Auflösung von 0,005 Bogensekunden.
Bevor die Leute enttäuscht sind, nur ein Punkt. Das ist, der Punkt reicht uns, weil von dem Punkt kommt Licht und wir wollen das Licht haben, das vom Planeten kommt und das direkt isoliert im Teleskop haben, weil dann können wir schauen, wie die Temperatur dort ist, wie die Atmosphäre zusammengesetzt ist. Da kann man ganz, ganz viel lernen daraus. Also wir müssen gar nicht sehen, welche Bäume dort wachsen oder was auch immer. Ja, also welche Kontinente und Meere, die haben wir auch, cool, wenn wir es könnten. Aber um rauszufinden, was da abgeht, braucht man das nicht. Da reicht uns ein Punkt.
Ja, und zwar, und ob dort Bäume wachsen, kann man ja auch dann sehen.
Ja, ne? Genau.
Im Infrarotlicht. Das ist ja genau das, was man dann auch irgendwie draus isolieren kann. Das Ding kann zwei Lichtpunkte im Abstand von einer astronomischen Einheit, also einmal Erde, Sonne, ja, zwei Lichtpunkte auseinanderhalten in einer Entfernung von fast 700 Lichtjahren.
Ja.
Das muss da mal geben. 700 Lichtjahre. Eine astronomische Einheit, Abstand vom Stern. Das ist,
kann man das irgendwie so in Euromünzen auf dem Mond umrechnen?
Ja, bestimmt kann das irgendwer. Geht eh ganz leicht, nur ist einfach nur mit 0,05 Bogensekunden und Dings und dann.
Ja, Hausübung für die nächste Folge.
Hausübung. Apropos Exoplaneten abbilden, James Webb News, und zwar jetzt diesmal etwas, was James Webb gemacht hat und nicht erst in 3 Jahrzehnten machen wird, wenn es fertig ist. Echte News. Hast du es mitgekriegt? James Webb hat 2 Exoplaneten um einen weißen Zwerg beobachtet.
Nein, ich bin mir nicht sicher, ob ich das mitbekommen habe. Ich war ein paar Tage weg, darum habe ich viel nicht mitbekommen. Ah,
ja. Sehr gut. Endlich mal. Ja, nicht, da habe ich schon eine Sternengeschichte für in Vorbereitung. Nein, es hat 2 Exoplaneten beobachtet und es ist jetzt, man hat ja schon Exoplaneten um weiße Zwerge, also tote Sterne quasi, das ist die Zukunft der Sonne, ne? Das, was die Sonne dann in 5 Milliarden Jahren sein wird, ein weißer Zwerg, kleines, kompaktes, vor sich hin glimmendes Ding. Und man hat schon Exoplaneten um weiße Zwerge entdeckt. Die sind aber eher so, dass sie wahrscheinlich erst nachher entstanden sind. Die sind wahrscheinlich erst nach der Explosion quasi aus dem Material, das sich da um diesen weißen Zwerg dann ansammelt, aus dieser tote Sternscheibe entstanden. Bei diesen beiden Exoplaneten ist es anders. Das sind nämlich so Jupiter-Saturn-artig. Jupiter im Sinne der Masse und saturnartig im Sinne ihres Abstands von dem Stern, ja, ungefähr, was, ich habe mir sogar aufgeschrieben, 11 in 11 und 35 astronomischen Einheiten Abstand von dem weißen Zwerg.
Das ist Saturn und Neptun
und
grob.
Und jenseits, bisschen jenseits von Neptun, genau, ja. Und von der Masse her Jupiterartig, aber generell, also jetzt mal ganz grob, sonnensystemartig. Ja? Mhm. Das ist so die großen Gasplaneten in unserem Sonnensystem von der Masse und ihrer Entfernung her vom weißen Zwerg. Also das ist quasi ein potenzielles Zukunftsszenario von unserem Sonnensystem. Und das ist schon auch cool. Ja? Und die sind eben, wie gesagt, direkt beobachtet worden. Die sind direkt, also im Infrarot, in ihrem eigenen Infrarotlicht beobachtet worden von James Webb. Und, ist nicht das Einzige, ist noch cooler, es wird cooler, sie haben einen Infrarot-Exzess. Wilde Partys im Infrarot. Nein, das heißt, sie haben mehr Infrarotlicht, als man erwarten würde.
Das heißt, da muss Staub sein.
Ja, könnte sein, dass dort entweder noch irgendwas anderes ist, genau, Staub zum Beispiel, ja, oder es könnte sein, dass da einfach Prozesse in der Atmosphäre ablaufen, die dann zu mehr Infrarot-Emissionen führen, weil das ja wirklich das Infrarotlicht des Planeten selber ist.
Oder was?
Ja, genau. Die ganzen Bars dort haben alle diese Orgenherzstrahler.
Diese Erkältungslampen.
Genau, ja. Oder es könnte auch sein, dass es sich dabei um Exomoons handelt. Es könnte sein, dass diese Planeten einfach Monde haben und die eben zu diesem Infrarot Profil quasi führen. Ja? Also das ist auf jeden Fall etwas, das ist anders, als man es erwarten würde von einem normalen Gasplaneten, so wie dem Jupiter allein nur.
Ja, aber vielleicht hat das ja etwas mit Monden zu tun. Also ich kann mir jetzt gerade vorstellen, dass zum Beispiel auch beim Jupiter in Zukunft dann kollidieren da mal 2 Monde miteinander und dann kriegt er eine gewaltige Staubscheibe um sich herum. Und dann hast du halt jede Menge Staub, der wärmt sich auf durch die Strahlung des Sterns oder durch die Infrarotstrahlung des Planeten und gibt die Wärme dann wieder ab. Und dann hast du am Ende eben genau diesen Wärmeexzess, diesen Infrarotexzess. Also vielleicht hat der ja ein paar Monde, die da gerade zusammengecrasht sind oder irgendwie sowas.
Ja, vielleicht haben sich da gerade irgendwie Ringe gebildet oder so. Voll, ja. Ich meine, das sind die Dinge, die wir beobachten, die wir direkt quasi beobachten. Also immer noch Punkt, okay, ja, immer noch Punkt. Aber trotzdem, es geht einfach so arg zu und es geht noch ärger zu. Noch ein weiteres Detail, das ich sehr lustig fand. Sie haben sogenannte Metal Pollution, also Metallverschmutzung. Naja, das klingt jetzt... Metallverunreinigung im Licht des weißen Zwergs selber gefunden. Das heißt, in dem weißen Zwerg sind Metall, ihr wisst, was das heißt auf astronomisch, schwere Elemente, also nicht Wasserstoff oder Helium, was ja das ist, woraus diese Gasplaneten quasi bestehen, ja. Und oder Sterne auch in dem Fall, es geht ja um den weißen Zwerg, es geht um das Licht des weißen Zwergs, mehr schwere Elemente in dem weißen Zwerg irgendwie drin als erwartet, und zwar irgendwie so außen rum, damit man das auch ordentlich sieht. Und die Erklärung dafür, wo kommen diese schwereren Elemente her?
Es waren die Planeten, die bei der Supernova, nicht bei der Supernova, in der roten Riesephase verschluckt worden sind.
Fast. Es waren Asteroiden, die von den großen Planeten quasi abgelenkt und in den weißen Zwerg hineingeschleudert worden sind. Tschaga, nimm das.
Ja, also sowas habe ich schon ein paar Mal gehört, diese Arbeiten, wirklich? Wo man bei weißen Zwergen eben diese Metallverschmutzung beobachtet hat und dann eben gesagt hat, okay, das muss halt irgendwie etwas gewesen sein, was halt entweder, wie du sagst, über Asteroiden kommt, oder es waren halt so nahe Planeten, sowas wie bei uns der Merkur zum Beispiel, der dann halt dann, oder die Venus, die Erde, die halt dann irgendwann durch die Ausdehnung, die der weißen Zwergphase ja vorausgeht, zuerst dehnt der Stern sich ja aus zum roten Riesen und dann bleibt der weiße Zwerg übrig und da können dann nahe Planeten Orbits instabil werden, die kollidieren dann vielleicht, die fallen dann drauf oder sowas und das verschmutzt dann den weißen Zwerg oder im Asteroiden, das stimmt auch, ja. Aber dass das Webb-Teleskop das jetzt auch schon so schnell so gut kann, ist auch wunderbar. Bis jetzt war das alles immer sehr, sehr schwer, sowas beim weißen Zwerg nachzuweisen.
Aber das hat man wirklich, mir war das neu, das hat man wirklich schon beobachtet, öfter mal.
Ich habe sowas mal vor langer Zeit in meinem Blog geschrieben. Glaube ich. Also ich glaube, ich weiß es nicht, ich weiß nicht mehr genau.
Ein
weißer Zwerg zerstört einen Planeten, habe ich geschrieben, im April 2015. Solche Sachen hat man anscheinend schon untersucht, ja.
Geilomat, kann ich da nur sagen. Also ich fand das sehr lustig, irgendwie, dass man sehen kann, wie nicht nur ein System, einem weißen Zwerg mit seinen Gasplaneten, und man sieht, dass in dem weißen Zwerg drinnen da Dinge sind, die da eigentlich nicht hingehören, nämlich Asteroiden oder andere Planeten, die da irgendwie vom Weg abgekommen sind und hineingeschleudert wurden oder verschluckt wurden oder was auch immer. Das ist schon beeindruckend. Die Astronomie ist beeindruckend. Das James Webb hat außerdem auch noch ziemlich beeindruckende Bilder geliefert von ein paar nahen Spiralgalaxien. Hast du das gesehen?
Nein.
Diese super hoch aufgelösten, staubigen, rot leuchtenden, verzweigten Spiralarme. Das war so eine Bildcollage, wo halt irgendwie, ich glaube, es waren 20 Galaxien irgendwie drauf waren. Die Vergrößerung ist natürlich so groß, dass quasi kaum mehr eine ganze Galaxie drauf ist, sondern nur mehr ein Teil einer Galaxie. Und das waren meistens irgendwie die Zentren der Galaxien drauf und dann halt, ne, diese mini feinen Strukturen und super. Ich habe mir nur gedacht, ich erwähne es, weil es schon ein paar Mal auch in der Telegram-Gruppe Leute gefragt haben, wo kriegt man schöne Bilder und Bildschirmschoner und so weiter her. Also wenn das kein Bildschirmschoner ist, dann weiß ich es auch nicht.
Ja, das schaut aus, als wäre es nicht echt. Ja. Das schaut ein bisschen aus wie das Doctor Who-Intro.
Ach, muss jetzt auch. Da, das hast du absichtlich gemacht.
Nein, aber hier das eine Bild, wenn du das, ich weiß nicht, ob du das gerade vor dir hast, aber da ist eins von den Bildern, also die gibt es ja
ich
alle einzeln.
In meinem geistigen Auge.
Naja, aber du musst das schon sehen, also da ist die Spiralgalaxie NGC 628 ist da einmal quasi extra rausgehoben und das ist eigentlich quasi exakt der Time Vortex aus dem Doctor Who Intro. Und in der Mitte ist so ein blaues Pünktchen, das muss die TARDIS sein, also was ist das, ein April-Scherz? So, ich habe dir das Bild gerade geschickt, damit du es anschauen kannst. What?
Naja, da war vielleicht da einfach, oh ja, das ist ein orges Bild. Ja, das ist schon richtig org, ja. Der blaue Punkt in der Mitte übrigens, das ist nicht blau, sondern...
Ja, ich weiß,
also, das ist
Infrarot. Das
ist das, was für James Webb blau ist. Also das ist der kurzwelligere Infrarotanteil. Und man sieht das auch ganz gut in den meisten dieser Bilder. Das, was da blau ist, ist meistens so ein bisschen eine langgezogene Struktur in der Mitte. Das ist der Balken. Das sind die Sterne, das sind die alten roten Sterne im Balken, die im Infrarotlicht quasi gerade am blauen Ende des Infrarotlichtes beobachtet werden. Also die sind quasi so rot, dass man sie im Infrarot gerade auch noch sehen kann. Und drum erscheinen diese zentralen Strukturen dieser Galaxien so bläulich. Und die hellen Punkte in der Mitte, vor allem wenn man dann auch noch so diese typischen Spikes, diese Sternzacken sieht, das sind die schwarzen Löcher. Das sind die supermassereichen schwarzen Löcher. Also wenn das Ding einen aktiven Galaxienkern, ein schwarzes Loch, ein aktives, verschluckendes, materialverschluckendes schwarzes Loch in seinem Zentrum hat, dann sieht man das quasi als sternartige, also punktförmige Quelle. Ne? Also es sind die Galaxienkerne in der Mitte und die alten Sterne und dann diese superfeinen Strukturen. Das ist halt einfach der Staub, ja. Das ist einfach, das sind die Staub- und Gaswolken, die Molekülwolken, die da die Spiralarme bilden eigentlich. Und man sieht, wie unfassbar kompliziert diese Spiralstruktur eigentlich ist. Und das ist ja auch meistens noch im Zentrum quasi nochmal eine eigene kleine spiralförmige, ringförmige Struktur zusätzlich gibt, ja? Also.
Ja, das ist schon schlecht, weil das auch so ein Bild, was sie irgendwie einmal so kurz am Nachmittag zum Testen gemacht haben oder sowas.
Genau. Und dann da ist man so, das müssen wir jetzt aber schon raushauen, oder?
Ja, also das ist immer beeindruckend, was dieses Teleskop treibt.
Es ist schon richtig cool, ja. Ein Ding habe ich noch, auch gerade ziemlich stark in den News gefeatured, ein Super-Teleskop.
Super, die waren nicht alles super bis jetzt?
Super, es sind alle super, aber es ist ein ganz ein anderes Teleskop, eine ganz eine andere Art von Teleskop. Es ist leider seit Februar 2022 absichtlich nicht mehr in Betrieb.
Ah, okay.
Wurde abgeschaltet, wegen dem Krieg in der Ukraine.
Rosita.
Dem Scheiß, ja genau, Rosita, das Röntgen-Teleskop, das gerade seinen ersten großen Datensatz quasi veröffentlicht hat, eine Röntgenkarte des Universums. Es ist nicht das ganze Universum, sondern nur ein halbes, weil sie eben halt erst eine Hälfte des Himmels quasi beobachtet haben, bis es dann abgeschaltet wurde. Es ist, warum schaltet man das jetzt ab? Irgendwie aus, ja, Solidarität mit den Opfern? Nein, sondern es hängt an einem russischen Satellit dran, das Ding, ja. Also das ist ja, passiert ja öfter, dass nicht ein Teleskop in den Weltraum fliegt, sondern dass da mehrere Instrumente, Teleskope quasi an einem Ding irgendwie dranhängen und irgendwie gemeinsam in den Weltraum fliegen. Und Rosita ist quasi der Rucksack, Huckepack von einem russischen Satellit, russischen Instrument, auch ein Röntgeninstrument. Und der Plan war eben auch, dass die eine Hälfte des Himmels von russischen Teams, russischen Wissenschaftlerinnen bearbeitet wird und analysiert wird. Und das ist jetzt quasi ins Wasser gefallen. Und das ist von den Verantwortlichen mehr oder weniger, unilateral im Februar abgeschaltet worden.
Das eine Instrument war ein russisches Instrument und das andere war aus Deutschland, glaube ich, oder?
Genau. Und es ist quasi von der deutschen Seite, man könnte sagen, mehr oder weniger der Vertrag gebrochen worden, aber aus gutem Grund, ne? Und jetzt ist rausgekommen eben, was bis Februar 2022 beobachtet wurde, was Rosita da getrieben hat in der Zeit. Und also die Bilder allein schauen auch schon mal irgendwie recht nett aus. Es ist einfach natürlich ja ein Bild. Also das hat jetzt sehr wenig nur mehr mit einem echten Bild zu tun. Es sind Röntgendaten. Das ist Röntgenstrahlung, extrem kurzwellige, extrem energiegeladene Strahlung aus dem Weltraum. Mhm. Ja? Und zwar hat das eben den halben Himmel mehr oder weniger schon, also mit Ausnahme des Bereichs der Milchstraße, ja, der ist quasi ausgeklammert, weil man da irgendwie nicht gescheit durchschauen kann, also hat man es gleich weggelassen. Oberhalb und unterhalb der Milchstraße, der halbe Himmel, so gut wie komplett beobachtet worden. Im Röntgenbereich. Was heißt das? Alles, was extrem heiß ist, also das ist der Hot Stuff in the Universe. In diesem Katalog sind 900.000 Röntgenquellen, 700.000 davon allein sind supermassereiche schwarze Löcher in fernen Galaxien. Ungefähr so knapp 200.000, ich glaube 180.000, also wir sind schon fast bei den 900.000, es fehlt nicht mehr viel, 180.000 Quellen in, doch dann, die zu unserer Milchstraße gehören, ne? allerhand, ja. Schwarze Löcher in Doppelsystemen, Supernova-Explosionen, bla bla bla, ja. Und das ist das Wichtige, also aus meiner Sicht Wichtige, weil mich die Galaxien interessieren, 12.000 Galaxienhaufen. 12.000 riesige Strukturen, die wiederum jeweils aus tausenden einzelnen Galaxien bestehen. Ja.
Es lohnt sich, Karten zu machen.
Ja, es ist irgendwie schon, man ist manchmal so ein bisschen, mittlerweile schon so ein bisschen overwhelmed von all den Daten, die einem da irgendwie um die Ohren geschmissen werden, oder?
Ja, aber drum ist halt, um das jetzt mal positiv zu drehen, ist unser Job umso wichtiger, weil es braucht dann, je mehr Daten es gibt, desto mehr Leute braucht es, die diese Daten dann auch erklären, vermitteln,
bearbeiten, in den
Kontext
kann, vor allem.
Stellen. Ja, ja, mhm. Ich habe übrigens gerade nochmal geschaut, was da jetzt wirklich abgelaufen ist mit Russland und Deutschland. Habe kurz einen Wikipedia-Artikel zu Erosita geschaut. Das ist, ja, wenn es nicht so tragisch wäre, fast schon lustig, was da steht. Es hat anscheinend ja Deutschland, wie du gesagt hast, das Teleskop abgestellt und der Leiter von Roskosmos, weil die ganze Mission wird ja über Roskosmos geleitet und auch die Datenübertragung geht über ein Radioteleskop in Russland. Also das ist dann auch schon mal schwierig, wenn du da jetzt quasi in so einem Land dann, das gerade Krieg führt, da Daten haben willst von Deutschland aus. Aber der Leiter von Roskosmos hat auch gesagt, ja, er wird das auch, das Erosita-Teleskop dann halt auch gegen den deutschen Willen wieder einschalten, wenn er das gern möchte, weil die deutschen Entscheider Faschisten sind und deswegen ist ihm das wurscht, dass ja. er das macht. Und die Wikipedia endet da mit dem Artikel. Gemäß den Vereinbarungen stehen den russischen und deutschen Partnern alle Daten zur Verfügung. Jedoch wurde das Recht zur Veröffentlichung der Ergebnisse in zwei galaktische Hemisphären aufgeteilt. Die östliche galaktische Hemisphäre steht dem russischen Konsortium zu, die westliche Hemisphäre dem deutschen Konsortium. Es klingt wie so ein dystopischer Science-Fiction-Film, wo die Galaxis zwischen dem russischen und dem deutschen Konsortium aufgeteilt ist.
Ja, es ist so krass, oder? Und du denkst ja immer, who the fuck do they think they are? Ja, wirklich. Also, eine kleine Felskugel teilt das Galaktische, also nicht nur das Galaktische, sondern auch vor allem das extragalaktische Universum in zwei Hälften, die man von der einen Seite von der Felskugel sehen kann und die man von der anderen Seite von der Felskugel sehen kann. Ich meine,
haben wir schon immer gemacht. Da gibt es ja diesen Vertrag von Tore irgendwas, wo damals irgendwo der Papst oder irgendein König gesagt hat, so alles rechts von der Linie gehört den Spaniern, alles links von der Linie gehört den Portugiesen.
Ja, das war zumindest nur auf der Oberfläche der Felskugel und nicht irgendwie überall rundherum. Das ist so.
Ja. Nein. Darum reden sie halt in Brasilien Portugiesisch und im Rest von Südamerika Spanisch. Wegen dieser komischen Linie, weil irgendeiner mal gesagt hat, wir machen eine Linie. Fertig.
Ja. Na, so ist das
mit den Linien. Werden sie da in der Hälfte vom Universum werden sie alle Russisch reden. Und dann in der Hälfte alle Deutsch.
Aber man muss schon auch dazu sagen, dass natürlich die beteiligten Wissenschaftler gesagt haben, da führt es euch nicht auf, ja. Also es ist jetzt nicht so, dass wir da dieses Stereotyp da paddeln wollen, dass irgendwie alle Russen eine Schraube locker haben. Nein, das ist der Verantwortliche von der Sprecher von Roskosmos. Natürlich sagt der sowas, ja. Natürlich sagt der Westen, das sind alles Faschisten, ist eh klar, ja. Aber das ist jetzt nicht die, glaube ich, verbreitete Meinung unter den Wissenschaftlern, die da irgendwie in den Kollaborationen sind, ganz im Gegenteil. Ja. Also die haben auch gesagt, na, das ist, schalten wir jetzt ab, gut, das ist schon deppert, aber wir verstehen warum und so weiter. Ja,
bevor sich jemand uninformiert fühlt, es war übrigens der Vertrag von Tordesillas 1494.
Das mit den Russen?
Nein, das mit Portugal und Spanien.
Schon im Jahr 1494 wurde der Grundstein für Erosita gelegt in dem Vertrag. Ja, also das ist der Katalog, das ist der Datensatz. Und es gibt auch schon die ersten guten Nachrichten. Es gibt auch schon die ersten sehr guten Nachrichten, vor allem für die Kosmologie.
Okay.
Habe ich gelesen, eine sehr, sehr gute Nachricht. Man hat nämlich diesen riesigen, gigantischen Datensatz von vor allem den Galaxienhaufen hergenommen, um die Verteilung der Materie und der Art und Weise, wie sie sich zusammenfindet und in Strukturen zusammenklumpt, näher anzuschauen. Und das war jetzt auch kein Satz, aber ihr versteht mich schon, ja. Und ist draufgekommen, alles in Ordnung mit Lambda CDM. Ja. Das ist wieder in letzter Zeit war ja oft so die Rede von
Lambda CDM, das Urknallmodell, Standardmodell genau, der Kosmologie, ja. Falls jemand das noch nicht will.
Unser Verständnis des Universums auf großen Skalen, wie es begonnen hat und wie es sich entwickelt. Erosita und die Daten von Erosita sind in Übereinstimmung mit allen Werten, Vorhersagen und so weiter. Also es ging da hauptsächlich eben um die Klumpung der Materie. Also es geht darum, wie sehr sich die anfänglichen Materiefluktuationen im Universum, die wir im kosmischen Mikrowellenhintergrund sehen, ja, wie sich die quasi weiterentwickeln und zu den großen Strukturen führen. Und Erosita hat sich eben genau diese großen Strukturen, zu denen die geführt haben, angesehen über diese Röntgenstrahlung. Ja, es ist ja so, dass diese Galaxienhaufen enthalten ja mehr heißes Gas als Galaxien. Das ist das Gas, das zwischen den Galaxien rumhängt und rumherum. Das heißt, im Röntgenbereich sind Galaxienhaufen, bam, super hell, ja, sehr leicht auch zu finden in weiten Entfernungen, und man kann da ganz gut auch eben natürlich eine statistische Analyse machen, wie groß sind die, wo sind die, wie weit sind die voneinander entfernt, im Laufe des Universums quasi über einen gewissen Zeitraum hinweg. Ja. Und wenn man sich das anschaut, dann kommt man darauf, dass die sogenannte Sigma-8-Tension sich auflöst. Also das Problem, das andere Surveys jetzt so in den letzten Jahren gefunden haben, dass die Materie sich anders anscheinend irgendwie ansammelt, ja, das sieht Erosita nicht.
Okay, sehr gut.
Das ist natürlich gut. Also es bleibt immer noch dann die Frage, was ist mit diesen anderen Surveys, die das gesehen haben.
Alles Trottel.
Man hat verschiedene Messungen von verschiedenen Ecken und Enden, die alle verschiedene Werte liefern. Und der Wert von Erosita ist jetzt so quasi, bam, genau da drinnen, auch auf der eher höheren Seite, genauso wie die Messungen, die vom kosmischen Mikrowellenhintergrund kommen. Ja, also das war vorher, weil wir die Geschichte, die Messung vom kosmischen Mikrowellenhintergrund, die ist anders als die anderen. Ja, also es war wieder so ein Problem von Messungen aus dem frühen Universum verglichen mit Messungen aus dem späten, jetzigen Universum. Ja. Und wenn man die beiden miteinander vergleicht, das sollte natürlich, wenn man sich von beiden Seiten annähert, sollte irgendwie das Gleiche rauskommen, wie bei einem Tunnel, ja, in der Mitte sich trifft. Aber bis jetzt hat es irgendwie so ausgesehen, als würden die frühen Messungen und die späten Messungen da irgendwie zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. Erosita hat da quasi einen Verbindungstunnel geöffnet. Und ja, es ist wieder mal einfach nur so, es wird nicht so heiß gegessen wie gekocht. Kosmologen können wieder ein bisschen chillen.
Sehr gut.
Danke, Erosita. So. Und, oh, eins habe ich noch.
Ach, noch eins.
Eins habe ich noch. Nein, das passt dazu, weil es passt dazu zu dem Thema Röntgenteleskop und zum Thema Huckepack.
Okay.
Es gibt ein anderes Röntgenteleskop, das auch einen Huckepack-Rucksack-Gast hatte.
Okay.
Der Richtung Mond geflogen ist, damals. XRISM.
Was?
Das Röntgenteleskop, das japanische Röntgenteleskop. Weißt du, das mit der coolen Webseite?
Ich erinnere mich, ja.
Mit der comicartigen Webseite.
Ja.
Na, das
X-Ray
ist,
Imaging and Spectroscopy Mission.
Genau. Und ich habe mir gedacht, okay, jetzt haben wir über Erosita geredet. Was treibt eigentlich XRISM? Die Mondlandefähre war ja so semi-erfolgreich, falsch rum. Ja. Gelandet, auf die Nase gefallen.
Ja, aber es hat Bilder gemacht, sie war am Mond, also war ja alles gut.
Ja, es war okay, ist gut gegangen, aber halt so, naja, es ist mit ein paar blauen Flecken davon gekommen quasi. XRISM ist da weiter geflogen, weiter hinaus in den Weltraum geflogen und hatte jetzt ja auch im Jänner sein First Light, also hat seine ersten wissenschaftlichen Beobachtungen geliefert. Und ich finde das Schöne an diesem Instrument, es ist so japanisch. Es ist so simpel. Es ist so zen irgendwie, ja. Es hat zwei Instrumente. Die Instrumente heißen Extend und Resolve.
Okay, ja.
Das eine Extended, das eine ist eine Kamera mit einem riesigen Bildfeld. Extend. Das hat also First Light gehabt und hat ein wunderschönes Bild, eben auch von einem Galaxienhaufen, von dem heißen Gas im Galaxienhaufen gemacht. Und das war halt auch so, was die ein Shot, mit einem Shot kriege ich den ganzen Galaxienhaufen und das ganze heiße Gas drauf, wegen dem riesigen Bildfeld und super Qualität und alles hat cool ausgeschaut. Ne? Das zweite, Resolve, ist ein Spektrograph.
Ja, der löst auf.
Weil der löst auf, genau. Ja, der eine ist groß, der andere fein. Ne? Extend, resolve. Das ist so, ich finde das total irgendwie so beruhigend. Ich kann da fast irgendwie so entspannen, wenn ich mir denke, extend and resolve. Und Resolve hat auch sein First Light Bild, das ist natürlich ein Spektrum, ja, geliefert, und zwar ein Röntgenspektrum von einem Supernova Überrest, wo man halt dann sieht, was da in dem heißen Gas drinnen ist und da, la.
Ja, da kannst du dir merken für dein kommendes Buch Yoga mit Astronomie.
Extend and resolve. Gut, ich bin entspannt. Ich bin bereit für die Hauptgeschichte. Was mit dir?
Ja, mir bleibt nichts anderes übrig, oder?
Stimmt. Ich weiß nicht, ob ich es gelesen habe oder gehört habt, es war eine Nachricht, die hauptsächlich im englischen News, Space News Bereich ihre Runde gemacht haben. Allein schon deshalb, weil es irgendwie auf Englisch eine bessere Schlagzeile ist, nämlich Galaxy's going bananas.
Ah, nein, ist mir nicht untergekommen.
Ist dir nicht untergekommen? Go to go bananas auf Englisch heißt
Durchdrehen, oder?
Durchdrehen, genau, durchdrehen. You are bananas, okay, that's bananas. Das ist vollkommen verrückt. Ja?
The early universe was bananas, lese ich gerade in diversen Schlagzeilen.
So ist es, genau. Und das ist natürlich, ich meine, wenn da auch nur irgendwo in einem Paper Banana vorkommt, dann ist das natürlich sofort ein gefundenes Fressen, oder?
Ich habe einen Artikel gefunden aus der Süddeutschen Zeitung mit der Überschrift, oh gut, ich kann es nicht lesen, außer der Überschrift, weil der Rest ist hinter der Paywall, aber Galaxien wie Schwimmnudeln.
Ja, that's the one.
Ja, aber Schwimmnudeln, ich meine. Als ich schwimmen gelernt habe, gab es keine Schwimmnudeln.
Das ist echt lustig, dass du das diese Schlagzeile findest, weil ich habe mich gefragt, ob man weiß, was eine Poolnudel ist. Ich habe das auf Deutsch auch noch nie quasi benannt, mit Namen benannt.
Also Poolnudel, Schwimmnudel gibt es, glaube ich, schon das Wort.
Schon? Ja. Okay, mir Schwimmnudel ist mir noch nie untergekommen. Aber ja, genau, darum geht's.
Beleidigung.
Du Schwimmnudel. Falls ihr jetzt nicht wisst, was eine Schwimmnudel ist, es ist nicht die Beleidigung für die, weiß ich nicht, da unfähigen Kinder, die untergehen, wenn sie ins Wasser fallen.
Wenn dann die Pensionisten, die so ganz langsam nebeneinander schwimmen und quatschen dabei, sodass man nicht vorbeischwimmen
kann. Boah, ja, dass man nicht vorbeikommt.
Das sind die Schwimmnudeln.
Die Schwimmnudeln, ja. Es sind diese Schaumröhren.
Genau, die man biegen
zylindrischen,
kann.
Zylindrischen, länglichen Schaumdinger, die man sich unter die Arme klemmt, damit man beim Brustschwimmen nicht untergeht. So, oder?
Ach, guck mal hier, eine Schwimmnudel. Ich lese wieder Wikipedia, da hat es in der letzten Folge schon bei der Definition von Krapfen weitergeholfen. Wikipedia sagt hier, eine Schwimmnudel, häufig auch Wassernudel, Poolnudel oder Poolschlange, in Österreich auch Schwimmwurst, ist ein sehr flexibler, als Spielzeug- und Fitnessgerät einsetzbarer Schlauch bzw. Stab, der meist aus geschlossenporigem Polyethylenschaum besteht. Also Schwimmwurst habe ich noch nie
Schwimmwurst
gehört.
Schwimmwurst ist ja, was soll daran österreichisch sein?
Weiß ich nicht, aber ist auch eine Beleidigung.
Burenheidel von mir aus, aber...
Du Schwimmwurst.
Ja, die Poolnudel kommt auch vor, ja, gut, in dem Press Release, ja,
zurück
nämlich. Zurück zu den Galaxien. Galaxien sind, auf Deutsch kann man das nicht sagen, Galaxien durchgeht. Nein, das macht auf Deutsch leider keinen Sinn. Also man kann irgendwie nur versuchen, das jetzt auf Deutsch zu etablieren. Ihr seid Bananen.
Ja.
Es ist ja schon, ich meine, es ist schon ein lustiges Obst, auch auf Deutsch. Also wenn man zum Beispiel, es ist ja auch im Planetarium noch mit den Kindern, schaut, der Mond, der sieht aus wie eine Banane. Ja, lachen sie natürlich alle, ist eh klar. Weil Kinder verstehen, dass Bananen inhärent komisch sind.
Ja, ein bisschen schon, ja.
Aber es hat halt einfach nicht so dieses durchgedreht. Naja, worum geht's? Es geht um Ergebnisse unseres wunderbaren James Webb Space Teleskop, nämlich Ergebnisse, die ersten Ergebnisse des, oder ja, mitunter die ersten Ergebnisse des Seals Surveys. Seals, der Cosmic Evolution Early Release Science Survey.
Okay.
Seals, habt ihr sicher schon gehört. Das war auch das mit der Macy's Galaxy. Mhm. Da haben wir schon mal drüber geredet,
ja,
oder?
Ja, haben wir drüber geredet.
Ja, genau. Macy's Galaxy, möglicherweise weit am weitesten entfernte Galaxie, dann aber doch nicht, also wie sie sie gefunden haben, an Macy's Geburtstag gefunden. Drum heißt sie Macy, die Tochter vom Entdecker dieser Galaxie. Und sie haben sich gedacht, die ist bei einer Rotverschiebung von 14, wie hoch, 300 Millionen Jahre nach dem Urknall, haben dann ein Spektrum gemacht, war nur 11. Also nur 400 statt 300 Millionen, ja.
Immer noch weit weg.
Immer noch weit weg, aber es ist jetzt nicht mehr so die früheste Ding und so. Nein, aber das war quasi einer der ersten Resultate des Seers Surveys. Und jetzt, was haben die Seers, ich glaube es soll Seers, von, also die Seher, ne? Sollen die Seher sein. Was haben die Seher diesmal gesehen?
Ja, Bananen offensichtlich.
Bananas in Outer Space. Es ist echt ein publiziertes Paper. Nein, es ist noch nicht ganz publiziert, aber es ist accepted, immerhin. Ja. Es ist accepted for publication und es ist ein Mega-Paper. Also, wenn man sich das Paper anschaut, es sind irgendwie, also die ersten zwei Seiten sind nur Leute und ihre Institute. 56 Autoren, ich habe sie gezählt. Mir war fad. Und 51 Affiliations. Jo, also, naja, das sind halt die ganzen Leute, die bei der Entwicklung der Instrumente vielleicht auch noch dabei waren, irgendwie Instrument Scientists zumindest, oder halt die das Proposal entwickelt haben für diesen Survey und so weiter und so fort.
Aber niemand aus Österreich hier. Das Institute of Space Science and Astronomy aus Malta ist dabei, aber Österreich nicht.
Ja, kein Kommentar. Naja, auf jeden Fall ist es ein Mega-Paper. Also es ist jetzt auch nicht so, ich muss es ehrlich zugeben, ich habe mir es vorgenommen, es zu lesen, ich habe es aber nicht geschafft, weil es ist richtig lang. Und
ja, weil du auch jetzt verschwendest mit Leute zählen.
Ja, genau. Ich weiß nicht, bei den Affiliations stand, das hat immer, also da stehen dann immer als Fußnoten die Zahlen und da steht halt dann aber 51 und dann haben wir gedacht, ja, aber wie viele Autoren sind das jetzt? Und dann habe ich sie tatsächlich abzählen müssen. Wie auch immer, es geht nicht um meine Besessenheit mit Zahlen, sondern um die Ergebnisse dieses Papers. Und es ist nicht so leicht zum Lesen, aber es hat ein paar coole Bilder drinnen. Macht es so wie ich, lest nicht, sondern schaut euch nur die schönen Bilder an. Vor allem sind halt auch einige von diesen Galaxien abgebildet. Es geht natürlich um die Form von Galaxien im frühen Universum. Das ist das, was der Seers Survey sich anschaut. Ja, die frühesten Galaxien in unserem frühen, jungen Baby-Universum. Und wir wollen natürlich alle wissen, wie sind die? Wie haben die ausgeschaut? Wie ist es da damals zugegangen? Wie ist es bei der Bildung dieser ersten Galaxien irgendwie zugegangen? Und wenn man die Form von Galaxien kennt, dann weiß man bis zu einem gewissen Grad einfach halt auch, was da gerade passiert, ja, was da passiert ist, wie die Dinge quasi sich entwickeln. Und darum ist die Form von Galaxien noch dazu etwas, was quasi halbwegs leicht zu messen ist, weil man es halt einfach ganz gut sehen kann im Bild. Also im Gegensatz zu Zusammensetzung und so weiter, das ist alles immer viel komplizierter. Aber die Form von Galaxien ist etwas, was erstens halbwegs leicht zu messen ist. Es hat seine Tücken, ja, aber es ist halbwegs leicht zu messen. Und es sagt eigentlich dafür, dass es doch recht leicht zu messen ist, sehr viel aus über die Entwicklung dieser Galaxien. Und was haben wir gesehen? Haben wir bananenförmige Galaxien gesehen? Nein, es ist nicht ganz so einfach. Nein, es geht nicht darum, dass die Galaxien selber bananenförmig sind, das wäre tatsächlich ein bisschen seltsam.
Ja, ich überlege gerade die ganze Zeit, ob es irgendwie dynamisch funktionieren könnte, aber mir wäre jetzt nichts eingefallen, wie du eine bananenförmige Galaxie hinkriegst.
Das Einzige, was mir einfällt, wie du eine bananenförmige Galaxie, die eine okay, wie du eine Galaxie hinkriegst, die bananenförmig aussieht, zumindest in Projektion, weil man sieht das ja alles immer nur in Projektion. Ja? Das ist, man sieht ja nicht, wie die wirklich ausschauen, ja? 3D, sondern nur 2D, ist, wenn zwei Galaxien miteinander zusammenstoßen,
ja, okay, gut, dann geht
und
das,
du kurzfristig sowas Gebogenes irgendwie kriegst. Aber sogar das schwierig. Ja? Also sogar in dem Fall wirklich bananenförmige Galaxie schwer zu kriegen. Nein, es geht fast ein bisschen so, wie bei unserer Freundin, naja, Ex-Freundin, der Gaia Sausage, der Gaia Wurst-Galaxie, die sich die Milchstraße einverleibt hat vor 8 Milliarden Jahren. Nicht um die Form von der Galaxie, sondern um die Form, die Eigenschaften der Galaxien in einem Plot bilden. Ja, es geht um die Form, wenn ich eine bestimmte Eigenschaft der Galaxien in einen Plot quasi eintrage, dann kommt mir eine Bananenform heraus.
Okay.
Ja, also das ist nicht ganz so sexy, das ist nicht ganz so, haha, die schauen aus wie Bananen. Nein, also klar, ja, das ist die Schlagzeile, ich verstehe schon, hat sich total angeboten. Aber es sind leider nicht die Galaxien selber bananenförmig, sondern wenn ich mir anschaue, wie ihre Axis Ratio, oh Gott, Achsenverhältnis, okay, das Verhältnis von wie hoch gegenüber wie breit sie sind.
Wenn sie Kugeln wären, dann wäre das 1, das Verhältnis, und je weiter weg es von 1 ist, desto unförmiger sind die Dinger.
Genau, also unförmig, naja, sie wären länglich.
Ja, ne? Meine ich ja.
Also wenn ich eine Galaxie habe, die ein hohes Achsenverhältnis hat, also es geht darum, die kleine durch die große Achse. Ja, und wenn das Ding rund ist, dann sind die beiden gleich, dann kriege ich 1, und wenn, sagen wir mal, 0,3 ist, dann ist es ein Drittel, mehr oder weniger. Also dann ist B quasi ein Drittel von A, also dann ist die Höhe ein Drittel von der Breite, dann ist es halt so ein abgeflachtes Ding. Ja, und solche Galaxien gibt es, so zigarrenförmige. Die M82 zum Beispiel, die schöne Sternentstehungsgalaxie, die man auch schon mit einem kleinen Teleskop ganz gut sehen kann, die ist so eine zigarrenförmige Galaxie. Die sind halt einfach so, ja, Ding. Also das ist jetzt noch nicht irgendwie das Ding. Aber jetzt haben sie sich angeschaut, sie haben die Formen dieser Galaxien quasi gemessen. Und das macht man natürlich automatisiert, ja, lasst ein Programm drüber laufen über dein Bild, das misst dir die Form von der Galaxie, wie länglich ist die, wie groß ist sie, wie breit ist sie, wie verläuft ihr Licht. In der Mitte sind sie heller, am Rand weniger und so weiter. Ja. Und dann haben sie dieses Achsenverhältnis gegenüber ihrer Größe aufgetragen in dem Plot. Und die Sache ist, was du erwarten würdest, wenn diese Galaxien rund sind, zum Beispiel, wie es elliptische Galaxien, so mehr oder weniger rund, ja, Spheroid, sagen wir mal, ja, so alle drei Richtungen gleich sind, dann kriegst du in diesem Plot einen Blob. Die sind alle mehr oder weniger am gleichen Ort, egal in welche Richtung ich sie anschaue, ihre Größe ist quasi immer gleich und ihr Achsenverhältnis ist eigentlich auch immer gleich, weil sie so gut wie rund sind. Ja, das heißt, du kriegst einen Blob von lauter Punkten, ja, jede Galaxie ein Punkt, ein Messpunkt, und die sind alle ungefähr im gleichen Bereich in diesem Plot angesiedelt. Wenn ich jetzt eine Galaxie habe, die scheibenförmig ist, die andere große Art von Galaxie, so wie die Milchstraße, eine scheibenartige Oblate nennt man diese Form, ja, eine Oblatte, abgeflachtes Ding, kriege ich eine Art vertikalen Streifen in meinem Plot. Mhm. Weil dann habe ich immer, ihre Größe ist immer die gleiche, ja, egal, wenn ich sie von oben sehe, ist ihr Durchmesser gleich, wenn ich sie von der Seite sehe, ist ihr Durchmesser gleich, ja. Das heißt, dass die Größe ist die gleiche und das Achsenverhältnis variiert, je nachdem, von welcher Richtung ich sie halt sehe. Also ich kriege alle möglichen Achsenverhältnisse, aber bei der gleichen Größe.
Ja.
Und jetzt kommt aber die Banane ins Spiel.
Okay.
Wenn ich nämlich eine Galaxie habe, die prolate ist, nennt man das, also in mehr als einer Richtung abgeflacht. Ja, also eine scheibenförmige Galaxie ist in einer Richtung abgeflacht. Einfach oben und unten quetsch. Ja, die ist rund, aber flach, wie ein Frisbee. Und eine ellipsoide Galaxie, eine Prolate, weiß nicht, wie man diese Form auf Deutsch geschrieben
hat. Ja, ich habe mal geschaut, aber es gibt da alles nur Wörter, die du auch schon gesagt hast. Also
ja. Eine Zigarre. Es bedeutet eben, es ist in zwei Richtungen flach und in eine lang. Okay. Wie eine unförmige Zigarre quasi. Zigarre okay, ist ja auch, ich meine, Zigarre und Poolnudel ist ja quasi die gleiche Form. Also das ist auch keine gute Form. Sie ist in der Mitte ein bisschen dicker. Oder es gibt auch die Möglichkeit, dass es halt eine gestauchte Scheibe ist. Das ist wieder eine andere Form. Die ist quasi nicht jetzt in zwei Richtungen stark abgeflacht und in eine lang, sondern in eine Richtung stark abgeflacht, in die zweite Richtung so mittel abgeflacht und in die dritte Richtung lang. Surfboard.
Genau. Surfboard. Wollte ich gerade sagen, das eine, das, was du zuerst gesagt hast, dieses Oblate-Dingsi, das ist halt wie so, ja, eben eine Frisbee. Dieses andere, ja, Frisbee, Zigarre, Surfboard. Ja, das sind so die drei.
Frisbee, Zigarre, Surfboard, ja. Genau. Und also Kugel, Frisbee, Zigarre, Surfboard.
Ja.
Kugel, Frisbee machen mir eine ganz deutliche Signatur in diesem Plot. Und Zigarre und Surfboard machen mir die Banane in dem Plot. Weil je nachdem, in welche Richtung ich drauf schaue, kann die Größe unterschiedlich sein und auch das Achsenverhältnis. Ja, also wenn ich quasi auf die Zigarre von vorne drauf schaue, schaut es mir anders aus, als wenn ich sie von der Seite sehe oder wenn ich sie von oben sehe. Ja, und diese Kombination aus diesen drei verschiedenen Blickwinkeln und wie sich dann die Größe und das Achsenverhältnis miteinander verändert, dann kriege ich so eine gebogene Linie in meinem Plot. Und diese gebogene Linie, das ist die Banane.
Okay.
Okay. Und das ist jetzt genau das, was bei der Analyse rausgekommen ist, wie sie die Formen dieser Galaxien in diesem Plot, Achsenverhältnis als Funktion der großen Halbachse, der Hauptachse, aufgetragen haben. Wenn die halt alle Scheiben wären, vertikale Verteilung, oder wenn sie alle Spheroide wären, blobförmige Verteilung, sondern was man gesehen hat, mehr oder weniger, ist so eine gebogene, bananenartige Verteilung der Galaxien in diesem Plot.
Okay.
That's the banana.
Das ist die Banane, ja. Und was lernen wir jetzt aus der Existenz der Banane?
Naja, erstens ist es lustig, sich zu denken, da sind lauter Zigarren und Surfboards da draußen, ja. Ja,
René Magritte hat was zu sagen und da freut wahrscheinlich auch.
die zwei müssten wir zum Abendessen einladen.
Ja, lieber nicht.
Naja, es ist ja so, dass in unserem, naja, mehr oder weniger lokalen oder auch schon ein bisschen früheren Universum, also sagen wir jetzt mal in der zweiten Lebenshälfte des Universums, ja, sind Galaxien hauptsächlich scheibenförmig. Mhm. So wie die Milchstraße. Noch vielleicht nicht ganz so perfekt wie die Milchstraße, aber ja, je früher man zurückgeht, desto wilder werden die Formen von den Galaxien. Desto mehr Bananas sind die Galaxien, ja, weil sie einfach sich aufführen. Klar, da war im frühen Universum war noch jede Menge Interaktion, ja, da waren noch ganz viele kleine Galaxien, die sehr oft zusammengestoßen sind, sich da irgendwie vermengt haben miteinander und lustige Formen hervorgebracht haben. Ja, aber wir reden da jetzt nicht von quasi komplett irregulären Formen. Es ist so, dass das frühe Universum eine sehr hohe Anzahl an auch wirklich irregulären, also irgendwie Formen hat durch diese Interaktionen eben, ja. Aber wir reden von einer Art von regulärer Form, die aber nicht so ist wie Galaxien quasi, die wir kennen in unserem Erwachsenenuniversum. Surfbretter, ja. Also Scheiben, die in eine Richtung gesqueezed sind irgendwie, ja. Ganz komisch, ja. Warum? Wie kommt das zustande, ja? Das heißt, die Sterne haben ja auch andere Orbits, ja, das ist ja die Form der Galaxie, sagt mir ja, was da drinnen vor sich geht, ja. Wie es zu dieser Form kommt, hängt ja damit zusammen, was in der Galaxie selber vor sich geht. Und es gibt in dem Paper übrigens, falls ihr es wirklich euch antut, euch das anzuschauen, eine Sammlung von Bildern von diesen Galaxien. Das ist schon cool. Schaut euch die Bilder von den Galaxien an, ja?
Ich habe sie mir angeschaut und ich bin sehr, sehr enttäuscht davon, weil wenn ich schon so eine Arbeit mache, ja, und dann auch noch Pressemitteilungen hier mit Going Bananas und sowas mache, dann hätte ich mir erwartet, dass sie zumindest dieses bekannte Internet-Meme referenzieren und bei den Bildern irgendwo eine Banana for Scale mit dabei gehabt hätten.
Ah, okay, ich habe jetzt schon gedacht, du meinst diese zwei Katzen.
Nein, ja, die könnte ich meinetwegen auch reden. Nehmen, aber nein, aber das ist ja auch was, dass sie immer so, gibt's auch diese Banana for Scale, das hast du auch bei ganz vielen. Das ist ja, so ein Witz, der ist irgendwie, weiß ich, der ist auch schon uralt. Ich weiß gar nicht, wo der zurückgeht. Irgendwas mit einem Fernseher war da, glaube ich, mal beim Ursprung. Aber egal, ja, darum ging es ja nicht. Aber ich hätte mir es gewünscht, sie hätten irgendwann eine Banana for Scale in den Bildern drin gehabt.
Ja.
Vielleicht ist sie drin, aber die wäre dann irgendwie, wenn sie vor Scale ist, dann sieht man sie ja nicht. Ja,
okay, unsichtbar.
Gut. Ja. Ja, gut. Blöde Idee. Erzähl du weiter.
Dumm. Nein, ich weiß nicht. Ja, vielleicht seid ihr nicht so into Galaxy Shapes wie ich. Ja. Also vielleicht fragt ihr euch jetzt schon seit einer halben Stunde, what the fuck is she going on about? Ja. Aber schaut euch diese Bilder an von diesen Galaxien. Das ist schon, also da checkt man dann so auf den ersten Blick, was da damit gemeint ist. Ja, es sind in den ersten beiden Reihen Bilder eben von diesen seltsam abgeflachten, dreidimensional abgeflachten Galaxien zu sehen, ja. Und dann zum Vergleich zwei Reihen mit scheibenartigen Galaxien, also so milchstraßenartig, und dann zwei Reihen mit spheroiden Galaxien, also so elliptische Galaxieartig, ja. Und man sieht, was damit gemeint ist, ja. Also die schauen einfach wirklich anders aus und in denen passieren andere Dinge. Und was passiert in diesen frühen Galaxien, die ausschauen wie ein Surfbrett oder eine Poolnudel von ihrer 3D-Form her? Naja, ich meine, wir wissen es halt einfach noch nicht ganz. Okay, man muss dazu sagen, das sind Bilder, die lange Zeit gebraucht haben, bis sie bei uns angekommen sind. Das sind Bilder, die auf dem Weg natürlich sehr viel Licht und Intensität und so weiter verloren haben. Ja, also man muss sich dessen bewusst sein, dass man im frühen Universum, in einem Bild vom frühen Universum etwas anderes sieht einfach als in einem Bild vom jetzigen Universum. Also man würde, wenn du eine Galaxie wie die Milchstraße hernimmst und ins frühe Universum setzt und dann mit einem großen Teleskop ein Bild davon machst, würde sie auch nicht so ausschauen wie die Milchstraße.
Okay, ja.
Na, weil du einfach die schwächeren Strukturen, ja, einen Großteil der Scheibe zum Beispiel, die einfach schwächer leuchtet jetzt als das Zentrum der Milchstraße, würdest du halt einfach nicht mehr sehen, weil das Licht auf dem langen Weg schwächer und schwächer, schwächer wird und halt einfach dann irgendwann verloren geht und dann nicht mehr beobachtbar ist. Das heißt, wir sehen Galaxien im frühen Universum quasi automatisch durch die Natur der Sache, ja, durch unsere Beobachtung, sehen die irgendwie klumpiger aus. Mhm. Und sie sehen auch kompakter aus, weil ich quasi das, was um die Galaxie möglicherweise noch drumherum ist, gar nicht sehen kann. Man tendiert dazu, die Galaxien anders zu sehen im frühen Universum, als sie ausschauen, wegen der Beobachtungscharakteristika. Ja, das ist einfach so. Und das versuche ich aber natürlich da mit hineinzunehmen, dieses Wissen in meine Analyse. Und sie haben auch allerhand ja Simulationen gemacht, zum Beispiel, um auf die tatsächliche 3D-Form der Galaxien zu kommen. Wie wahrscheinlich ist es, dass eine Galaxie so aussieht, wenn ich sie so sehe, mit meinem Teleskop, mit meinen Beschränkungen quasi, ja? Und wenn ich das quasi oft genug simuliere, dann schaue ich, in wie vielen Fällen kommt das dabei raus und in wie vielen Fällen schaut die Galaxie so und so aus, ja? Da kann ich zumindest ein bisschen eine Art Wahrscheinlichkeit abschätzen oder auch eben meinen Fehler, mein Bias charakterisieren, ja, und das haben sie natürlich alles gemacht. Sie haben sich auch den Staub angeschaut, ja, weil natürlich ist der Staub auch wichtig dafür, was ich sehe, und Galaxien im frühen Universum, also jetzt nicht im ganz, ganz frühen Universum, aber so im mittelfrühen Universum, da ist auch irgendwie noch mehr Staub überall rundherum, eben auch durch die ganzen Interaktionen und so weiter, ja, also es kann sein, dass wenn ich einfach diesen Staub, wenn der quasi vor meiner Galaxie ist in der Scheibe, dass der mir dann die Galaxie so mehr oder weniger unsichtbar oder schlecht sichtbar macht. Mhm, ja? Also ja. Man muss irgendwie schauen, wo ist der Staub, und von der Verteilung des Staubs kann ich dann auch wieder Rückschlüsse ziehen auf die 3D-Form und so weiter und so fort. Also das ist der Grund, warum dieses Paper 70.000 Seiten hat. Also natürlich alle möglichen Biases, alle möglichen Beeinträchtigungen und erwartete Schieflagen und so weiter da schon mit berücksichtigt haben. Und ich habe es nicht ganz gelesen. Ich kann jetzt nicht sagen, ob sie alles mit berücksichtigt haben, aber es kommt mir doch recht solide vor eigentlich. Ja.
Auf jeden Fall sehr spannend.
Bananas.
Poolnudeln.
Und wir wissen noch nicht so recht, was das jetzt auch wirklich heißt. Ja. Wir wissen nur, dass in diesen Galaxien Dinge passieren, die wahrscheinlich in späteren Galaxien nicht mehr so passieren, ja.
Ja, aber wir werden es herausfinden irgendwann.
What are they up to? Ja, wir werden es herausfinden, weil natürlich Sears Early Release, wie der Name schon sagt, ja, das ist einer dieser Surveys, die gleich am Anfang des James Webbs Beobachtungszeit bekommen haben, weil sie sofort quasi öffentlich gemacht werden, weil die Daten sofort quasi für alle zur Analyse bereitstehen und so weiter. Dafür ist es aber, ist jetzt noch nicht einer der quasi tiefsten und so weiter Surveys. Ja, das ist nicht das Beste, was das James Webb kann. Das ist nur so, zack, kurz mal, schauen wir mal schnell. Ne? Also, more to come auf jeden Fall. Mehr Bananen im Weltraum.
Ja, dann schauen wir mal, wie viele Bananen wir noch finden. Und ein anderes Obst auch noch finden.
Ja, genau. Ja, so wie die Green Peas.
Ja,
ne?
Ja, aber es ist ja Gemüse, kein Obst.
Ah, ja, stimmt. Naja, obwohl. Oh je, die Diskussion. Egal, wie auch immer. Ich hoffe, ihr könnt meine Begeisterung über die Bananen nachvollziehen.
Ja, sicherlich.
Ich habe auch noch ein paar Fragen rausgesucht. Ja? Es sind Fragen, die sehr leicht zu beantworten sind, glaube ich zumindest. Naja.
Da schauen wir.
Und es sind Fragen, die eigentlich jetzt nicht wirklich auch was mit der Geschichte zu tun haben, weil es gab ja auch so viele Geschichten jetzt schon. Es wird immer alles immer wirrer. Die Frage ist von Maureen, die sagt, ich habe gerade MinCorrect gehört und erfahre so, dass Uranus ein vierpoliges Magnetfeld habe. Ein Wieso, Weshalb, Warum an euch.
Ja, wieso, weshalb, warum, Ruth?
Ja, danke, MinCorrect. Dann können wir wieder eure unbeantworteten Fragen da irgendwie hinter euch herkehren. Nein, danke. Ich wusste das auch nicht. Ich hatte keine Ahnung. Ich wusste das nicht.
Vielleicht stimmt ja auch nicht. Ich meine, es sind Physiker, aber was heißt, die reden?
Nein. Ja, true that. Aber nein, ich habe das jetzt nachgeschaut und das weiß man eigentlich schon sehr lang. Das ist schon natürlich seit den Voyager-Missionen, seit den Voyager-Daten, gut, Missionen bei Uranus und Neptun war ja nur eine von den beiden, aber seit Voyager an Uranus und Neptun vorbeigeflogen ist, Bilder gemacht hat, Messungen gemacht hat und so weiter und so fort, wissen wir, dass Uranus und auch Neptun beide so ein Quadrupol-Magnetfeld haben.
Also nicht Nord- und Südpol, sondern halt quasi vier Pole.
Doppelt. Zwei Südpole, zwei Nordpole.
Ja.
Ja. Also, wie soll man sich das vorstellen? Wirr. Ziemlich arg. Du hast quasi nicht Süd und Nord einander gegenüber, sondern du hättest dann in dem Fall mehr oder weniger zwei Südpole gegenüber voneinander und 90 Grad dazu zwei Nordpole gegenüber voneinander. So. Das ist die Idee ganz generell. Okay, wenn man sich vorstellt, Südpol, Nordpol, die Magnetfeldlinien gehen so von oben nach unten, machen zwei so Bobble. Beim vierpoligen Magnetfeld hättest du dann halt vier so Bobble. Weiß nicht, ob das jetzt eine gute Erklärung war, aber gut. Könntest du es auch gleich wieder vergessen, weil so schaut's nämlich nicht aus. Okay. Es schaut nämlich noch viel ärger aus. Es ist überhaupt vollkommen verschoben zur Rotationsachse. Ihr wisst ja, Uranus hat eine gekippte Rotationsachse, so ungefähr 90 Grad zu seiner Bahn um die Sonne. Das heißt, die Sonne scheint ihm die ganze Zeit auf den Arsch. Ja. Nicht die ganze Zeit, aber lange Zeit. Ja. Und das Magnetfeld ist 60 Grad verschoben zur Rotationsachse. Und noch dazu kommt es nicht aus der Mitte heraus, sondern ist ungefähr ein Drittel des Planetendurchmessers nach oben hin verschoben. Also es kommt nicht aus der Mitte, ist offset, abgesetzt von der Mitte, schief zur Rotationsachse verschoben, verwirbelt. Es ist durch den Sonnenwind quasi wird das und die Rotation des Planeten, die ja quasi so normal auf den Sonnenwind steht, mehr oder weniger, ja, wird das Ganze auf der Nachtseite vom Uranus durchgezwirbelt, wie ein Korkenzieher. Wenn man das sehen könnte, ich meine, es würde dir ein bisschen den Schädel sprengen, wenn du das Magnetfeld von Uranus sehen könntest.
Ja, ich glaube generell, wenn man Magnetfelder sehen könnte, wird man ziemlich bald irgendwie verrückt werden, weil die schauen ja alle absolut aus.
Das sollte mal jemand ein Buch drüber schreiben, oder?
Ja, könnte man probieren.
Alright, different talk. Na, und wir wissen nicht, wie das entsteht. Wir wissen nicht, wie dieses Quadrupol-Magnetfeld des Uranus und auch des Neptun, der ein sehr ähnliches Magnetfeld hat, ja, entsteht. Es ist offensichtlich nicht im Kern Es wird nicht im Kern erzeugt, so wie bei der Erde. Es wird auch nicht von einem flüssigen Gesteinskern erzeugt, flüssigen mit Eisenkern, wie bei der Erde, sondern eben eher knapper unter der Oberfläche, ja, von irgendetwas, das eben leitfähig ist und ein Magnetfeld erzeugen kann.
Ja, sich bewegt dann wahrscheinlich auch noch und darum ist kompliziert.
Richtig, genau. Und eine Möglichkeit wäre zum Beispiel ionisiertes Wasser.
Okay.
Und Leute, wenn ihr euch jetzt fragt, so wie ich, what the hell ist ionisiertes Wasser, googelt es nicht.
Das kannst du ja nicht immer im Esoterikladen kaufen.
Ja, ja, allerdings. Ja. Da gibt es eine ganze Industrie hinter dem ionisierten Wasser. Ja, da hat niemand ein Gerät da irgendwie im Uranus eingebaut, das da jetzt für entionisiertes Wasser sorgt. Ja. Es ist einfach Wasser, das sehr viele Ionen, also geladene Teilchen, OH, ne? Da ist ein H weg und dann ist es negativ geladen, das ganze Ding, enthält. Und das kann ein Magnetfeld erzeugen. Warum das dann dieses Quadrupolfeld erzeugt, wir haben keine Ahnung, ja? Also wir wissen es nicht. Wir müssen einfach wieder zurück.
Ja.
Wir müssen zurück zu Uranus und Neptun. Bis jetzt einmal, ja, in den frühen 80ern Voyager vorbeigeflogen, hat super Arbeit geleistet, aber es reicht halt nicht.
Nee, da muss noch mehr passieren.
Ja, da muss mehr passieren. Ne? Also, so viel zu der Frage. Aber spannend. Ich hatte echt auch nicht gewusst, dass die so ein Magnetfeld haben. Also, danke, Minkorrekt, für den Hinweis. Gut, dann noch eine Frage, auch noch von Maureen. Sie hatte noch eine zweite Frage, die habe ich mir gedacht, ich nehme sie gleich dazu, weil die ist sehr schnell zu beantworten. Sie möchte auch noch wissen, ob es eine Ebene in Galaxien gibt, in Bezug zu der sich die Sonnensysteme bewegen. Ob Sonnensysteme in Galaxien quasi alle in die gleiche Richtung drehen oder ob die gekippt sind und wie das bei anderen Galaxien ist, wie das bei unserer Galaxie ist und ob wir wissen, wie sich unser schwarzes Loch dreht. Und damit nehme ich an, meint sie das schwarze Loch im Zentrum der Milchstraße?
Nein, vielleicht.
Genau. Sehr gut geantwortet, Florian. Ja, nein, es ist Chaos, es ist absolutes Chaos. Es gibt da keine Richtung, in die sich die drehen. Die drehen sich in alle möglichen Richtungen. Unser Sonnensystem 60 Grad geneigt zur Drehung der Scheibe. Sieht man ja auch, weil wenn das die gleiche Ebene wäre, dann würde die Milchstraße immer in so einem schönen Bogen quasi mehr oder weniger parallel zum Horizont stehen, ne? So wie die Planeten und die Sonne auch sich bewegen. Genauso wäre dann auch die Milchstraße am Himmel zu sehen, ist sie aber nicht. Manchmal steht sie quasi steil, manchmal steht sie irgendwie so, ne? Also nein. Und unser schwarzes Loch, wir wissen es noch nicht ganz genau, aber es gibt Indizien, dass sich unser schwarzes Loch auch anders dreht, das supermassereiche schwarze Loch im Zentrum der Milchstraße, anders dreht als der Rest der Milchstraßenscheibe. Und es könnte sogar sein, dass wir da so eher von oben mehr oder weniger drauf schauen, ja, also dass es in einem auch wiederum recht hohen Winkel geneigt ist zum Rest der Milchstraße. Was sagt uns das? Sagt uns das einfach kleinskalig, sage ich jetzt mal, Prozesse am Werk sind, die nichts mit der großräumigen Bewegung der Milchstraße zu tun haben, weil einfach eine Galaxie, die Milchstraße und alle anderen Galaxien auch, zum Großteil aus nichts besteht.
Ja, so ist es.
Hätte man das auch beantwortet. Und eine sehr schöne Frage auch noch, die ich auch noch vielleicht jetzt einmal dir stellen möchte zur Abwechslung. Von Monika, und es ist eine technische Frage.
Gott, weil ich Ahnung von Technik habe.
nein, nicht Technik in dem Sinne.
Ich im anderen Sinne habe ich auch keine Ahnung von Technik.
Lass dich überraschen, Florian. Es ist eine Frage zur Spektroskopie. Und ich fand das eine sehr gute Frage, weil hört selbst. Sie sagt nämlich, also, ja, die Funktionsweise ist ja klar, na, Licht trifft auf Atome und es wird dann irgendwie eine bestimmte Wellenlänge blockiert, weil da eben ein Elektron angeregt wird und dann kommt es zur Absorptionslinie. Jetzt ist es aber so, dass nach einer gewissen Zeit die Elektronen quasi wieder zurückfallen auf den Ursprungszustand und Strahlung emittieren. Genau so ist es. Und die Frage ist jetzt, müsste diese emittierte Strahlung nicht die gleiche Wellenlänge haben wie die blockierte Strahlung? Das heißt, müssten sich Emissions- und Absorptionslinien nicht einfach auslöschen?
Das ist tatsächlich eine Frage, die ich spontan so nicht beantworten kann, glaube ich. Also sie tun es nicht offensichtlich. Aber
sie tun es nicht, weil die Strahlung, die Absorptionslinien verursacht, ja, kommt meistens von weiter unten, von weiter innen drinnen im Stern. Mhm. Ja? Das heißt, das Licht kommt aus einer Richtung, wird absorbiert. die Emission, also das Wiederausstrahlen dieser Energie, das spontan etwas später stattfindet, passiert aber in alle möglichen Richtungen. Ja. Das heißt, ich hab Strahlung, die in eine Richtung kommt, absorbiert wird und dann in eine beliebige Richtung wieder abgestrahlt wird. Und drum fehlt da trotzdem immer noch jede Menge. Es kann schon sein, dass die Strahlung zufällig auch wieder genau in die gleiche Richtung emittiert wird und dann halt weniger quasi übrig bleibt. Ja, aber es wird einfach quasi rundherum zufällig in irgendeine Richtung diese Strahlung wieder ausgestrahlt und drum fehlt was bei der Richtung, Richtung Stern. Ne?
Macht Sinn. Ja, ja, schon macht Sinn. Ja, habe ich verstanden. Ja, ich auch.
Okay. Und dann eine allerletzte, ganz schnelle Frage noch. Die fand ich sehr lustig. Es ist nämlich die Frage von Jörg, die auch ganz einfach lautet: Ruth, bist du das?
Ja, ich habe die auch bekommen. Ich habe die E-Mail bekommen. Ich habe dann auch, da ist ein Bild drinnen mit einer Frau, die Secrets of Oumuamua erforscht offensichtlich, weil die Unterschrift aus diesem Video-Screenshot ist: Scientists finally unravel secrets of the Oumuamua, also der Asteroid. Und die Frau starrt da sehr, sehr gebannt auf einen Computerbildschirm. Und ja, man kann durchaus gewisse Ähnlichkeiten mit Ruth vielleicht vermuten. Ich habe dann mir die Mühe gemacht, dieses Video rauszusuchen auf YouTube, weil ich wissen wollte, vielleicht bist es ja doch du. Nein, aber ich habe gewusst, das bist nicht du. Aber ich habe mal ein bisschen, wer ist das, aber wird dann nicht gezeigt. Also das ist einfach nur eine Frau, die da halt mit vielen anderen Menschen irgendwo rumsitzt. Also die wurde, glaube ich, nicht namentlich genannt.
Und sie sieht schon ein bisschen aus wie ich, aber sie sieht aus wie ich vor 20 Jahren. Ne? Und sie hatte damals schon eine Brille. Also damals, für sie ist ja damals erst jetzt, aber also ich habe sie erst seit kurzem.
Ja, stimmt. Also wenn man die Brille abnimmt, ich habe noch ein paar alte Fotos von früher, die ziemlich ungefähr so ausschauen. Ja, vor deiner Dreadlock-Zeit, wo es doch ganz jung, die ganz junge
Ruth, normal war. Ja,
mit normalen Haaren. Und da hast du, ja, da gibt es immer Fotos, die schauen dir ein bisschen ähnlicher.
Ja, die tust du jetzt aber nicht in den Shownotes verlinken.
Na, schau mal. Die mache ich irgendwie bereitlich vor für die Live-Show.
Alles klar, see you there, Jörg. Danke für die Frage. Nein, das bin nicht ich. Aber I would love to unravel the secrets of the Oumuamua.
Ja. Ja, das wollen wir doch alle unraveln.
Ja, ich habe sehr gelacht.
Ja, ich habe mich auch amüsiert drüber, über dieses Bild, weil vielleicht findet auch jemand mal einen Doppelgänger von mir. Mal schauen, das wäre doch cool.
Wie auch immer, ist jetzt nicht Evi dran?
Jetzt ist Evi dran, jetzt kommen die Science Frames.
Hallo.
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 Hi, servus.
Und wir reden über Science Fiction in Science Frames und heute über Science Fiction, die ausnahmsweise so gut wie gar nichts mit Astronomie zu tun hat.
Ja, das stimmt, das ist richtig. Ja. Ich traue mich ja fast nicht sagen, welchen Film ich heute mit habe. Und zwar ist es The Day After Tomorrow.
Ja.
Ja. Ja, genau. Viele sagen, boah, schon wieder der Roland Emmerich, jetzt kommt die da mit dem daher. Naja, aber warum ich den Film gewählt habe, das wird vielleicht klarer, wenn wir darüber sprechen, worum es in dem Film überhaupt geht.
Ja, haben wir denn alle gesehen, dass wir wissen, ob wir auf dem gleichen Stand sind, Ruth?
Das ist der, mit dem der Golfstrom bricht zusammen und das Eis kommt plötzlich von oben runter in Sekundenschnelle. Genau. Und ja.
Okay, gut. Also wir haben ihn alle gesehen. Gut, passt.
Sehr gut, ja. Der ist ja von 2004. Und also ich muss ja zugeben, ich habe ihn schon
sehr lange her?
Ja, ja, der ist 20 Jahre ist er jetzt alt. Ja, und ich habe ihn schon sehr lange nicht mehr gesehen und ich habe jetzt anlässlich Science Frames, also da sieht man mal, was für ein Commitment ich da habe zu den Science Frames, ja, habe ich mir den Film hier nochmal angesehen. Aber wie gesagt, also ich war dann doch ein bisschen überrascht und ich glaube, man kann ihn jetzt 20 Jahre später vielleicht aus einer anderen Perspektive auch sehen. Und ich glaube, es hat sich der Blickwinkel auf den Film verändert, zumindest bei mir.
Ja, ich habe ihn das erste Mal gesehen, dass ich im Jahr 2004 oder was 2005 auf jeden Fall ganz am Anfang, als ich nach Jena an die Sternwarte gekommen bin, da haben wir uns den so, ja, die schulische Mitarbeiter im Hörsaal gemeinsam mit viel Alkohol angeschaut und uns sehr amüsiert dabei. Und dann habe ich ihn auch 20 Jahre lang nicht mehr gesehen.
Genau, bis jetzt. Bis vor kurzem.
Aber ich muss jetzt da mal irgendwie kurz dazwischen werfen. Ich fand den nicht so schlecht.
Ja.
Also es ist halt schon so ein Blockbuster-Ding, ja, klar. Das ist irgendwie alles sehr übertrieben und Dad is coming to rescue me und so, ja. Aber also jetzt so, er ist nicht so schlecht, wie er sein könnte oder wie man erwarten könnte, dass er wäre.
Ja, oder was vielleicht von Roland Emmerich noch nachgekommen ist. Ja.
Eben, genau.
Aber fangen wir vielleicht beim Anfang an. Ja. Genau, worum geht es nämlich in dem Film? Also wie gesagt, wenn man sich das so ein bisschen anschaut, worum es in dem Film eigentlich geht, vielleicht ist er dann gar nicht mehr so schlecht. Und zwar spielt Dennis Quaid einen Paläoklimatologen. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt, aber ja, klar eigentlich. Und zwar heißt er Jack Hall. Und der entdeckt jetzt eben, wie du schon gesagt hast, Ruth, ja, also das Golfstrom und so, also Schmelzung der Polkappen und dass wir jetzt eine dramatische Änderung des Klimas bevorsteht, aber eben wahrscheinlich erst in den nächsten 100 Jahren. Und er spricht dann auch bei einer Klimakonferenz darüber und wie könnte es anders sein? Keiner glaubt ihm. Also er sagt eben so, dass uns da so ganz drastische Änderungen bevorstehen. Gerade der amerikanische Vice-President, der schießt da seine Warnungen in den Wind, sagt, das ist alles Blödsinn. Da gibt es aber ein paar, die ihm natürlich schon glauben, unter anderem eine NASA-Meteorologin und auch ein schottischer Forscher. Die tun sich dann auch mit ihm zusammen und sie entdecken dann, dass das alles sogar viel früher passiert, also dass er sich da so ein bisschen geirrt hat in seinen Prognosen und dass das alles schon, also innerhalb dann in ein paar Wochen irgendwie stattfinden wird und das dann auch irgendwie so ein Stichwort, wo dann eben Emmerich zuschlagen kann und es passieren dann eben diese Extremwetterereignisse, also wir haben dann Schnee in Neu-Delhi und Hagel, also heftiger Hagel in Tokio, L.A. wird mehr oder weniger von Tornados ganz zerstört. Und es entstehen dann eben auch so riesige Sturmzellen, wo dann auch innerhalb von dem die Temperatur sinkt, also auf minus 100 Grad. Und New York wird eben auch von so einer Sturmflut dann heimgesucht. Und dort befindet sich aber der Sohn von Jack, Sam, der gespielt wird von, also Jack Gyllenhaal spielt den. Der ist nämlich gerade bei so einer Wissensolympiade und ist deswegen halt mit seinen Freunden da in New York. Und der kann sich dann auch noch gerade rechtzeitig vor dieser Sturmflut in Sicherheit bringen. Also sie sind dann in einer öffentlichen Bücherei untergebracht und verschanzen sich dort eben dort. Und es bricht dann eben auch ein Schneesturm los, die Temperaturen sinken und eigentlich wollen die Leute dann alle fliehen. Und, aber eben der Papa vom Sam, der warnt ihn und sagt, nein, sie sollen auf jeden Fall dort bleiben und sich warm halten, weil das wird alles noch schlimmer und wenn sie rausgehen, dann sterben sie. Ja, und dann macht er sich auf den Weg natürlich, ihn zu retten und diese ganze blöde Vater-Sohn-Geschichte, die erspare ich uns jetzt ein bisschen. Also das ist, weil geht dann quasi zu Fuß mehr oder weniger durch halb Amerika, aber Hauptsache jetzt eine Antarktika-Ausrüstung wird, dann geht er schon, um ihn zu retten. Also die Geschichte ist jetzt nicht ganz so tolle. Ja, ich meine, ich muss zugeben, ich habe diese Desaster-Szenen ein bisschen genossen. Also die fand ich dann schon sehr gut und gut auch gemacht. Also das kann man sich nach wie vor anschauen. Ich finde, das schaut sehr gut aus. Aber was ihn jetzt so interessant macht, den Film, ist, dass er eben, obwohl er schon 20 Jahre alt ist, zeigt er uns sehr gut Climate Fiction. Also das ist ja gerade recht modern. Und da ist das so ein frühes Beispiel vielleicht für so eine Climate Fiction. Und weil eben auch der Klimawandel menschengemacht ist, wird auch so dargestellt. Und ja, dass das Thema brandaktuell ist, das wissen wir. Also im Film ist natürlich alles sehr, sehr kompakt und es ist quasi so wie im Zeitraffer ganz schnell passiert alles. Ja, so wegen der Dramaturgie natürlich. In echt ist das alles eben viel langsamer. Ja, und die Ähnlichkeiten lassen sich aber trotzdem erkennen. Ja, also gerade diese Extremwetterereignisse jetzt eben, wenn wir aufs letzte Jahr schauen, haben wir das, glaube ich, alle irgendwie mitbekommen, dass da irgendwie so irgendwelche Trockenperioden, Hitzerekorde gebrochen worden sind. Aktuell wird eben auch diskutiert, ja, dass die Hurricane-Skala um eine Kategorie 6 erweitert wird, weil eben die aktuelle nicht ausreicht. Also weil es immer mehr tropische Wirbelstürme gibt, die Geschwindigkeiten von fast 310 Kilometern pro Stunde erreichen. Also das ist schon alles sehr, sehr aktuell eigentlich auch. Das macht den Film wirklich extrem interessant, weil es eben auch um diesen Kipppunkt geht beim Golfstrom, dass diese Versüßung stattfindet, also dass im Süßwasser reinfließt und dass das eben zu dieser neuen Eiszeit führt, die dann eben im Film beginnt. Tatsächlich ist jetzt eben auch vor kurzem ein neues Paper erschienen, das sich genau damit eben beschäftigt. Das heißt, hat der Film dann eigentlich jetzt erstaunlich viel Science plötzlich. Und zwar haben der niederländische Forscher eben ein Signal entdeckt, das eben auf dieses Kippen von diesem Zirkulationssystem hindeutet, also auf diesen AMOC, also Atlantic Meridional Overturning Circulation.
Atlantische meridionale Umweltströmung, habe ich lange schön, gelernt, weil ich dann.
Hast du gelernt?
Ja, naja, ich habe das für einen anderen Podcast, den Klimapodcast, sehr oft sagen müssen und darum habe ich es mir gemerkt.
Das ist sehr gut. Gut aufgepasst. Naja, auf jeden Fall hat das aber eben gerade für das Klima in Europa sehr verheerende Folgen. Also da würde schon sehr viel passieren. Und da gibt es eben auch also sehr viele Parallelen zum Film. Also einerseits eben diese Sedimentanalysen, die uns eben Einblicke geben jetzt in die letzten 100.000 Jahre. Und da hat man eben auch herausgefunden, dass eben diese Umweltpumpe in der Vergangenheit bereits schon zum Erliegen gekommen ist. Und da hat sie dann auch eben eine Eiszeit gegeben. Also da waren 1.000 Jahre irgendwie so eine Kälteperiode rund um den Nordatlantik. Und die Wissenschaft warnt jetzt eben schon länger, dass wir eben vor diesem neuerlichen Kipppunkt eben stehen. Man ist sich halt noch nicht ganz einig, wann das eben sein kann. Also im Vorjahr ist prognostiziert worden, irgendwo zwischen 2025 und 2095 kann eben dieser Kollaps vom Golfstrom passieren. Und jetzt sind aber eben diese Computersimulationen noch detaillierter und feiner und man sucht eben auch Indikatoren, ja, also um diesen möglichen Kollaps auch ablesen zu können. Und ein möglicher Indikator könnte eben sein, dass man sich anschaut, eben das Salzgehalt des Wassers, das den südlichen Atlantik passiert. Und genau das ist ja im Film eben auch dieses Versüßen des Stromes. Ja. Und zwar ist das eben vor allem für Europa eben, also wir werden dann gerade Großbritannien, Skandinavien, wir halt natürlich eine Kältewelle, gleichzeitig Hitze und Trockenheit in Spanien und natürlich der Meeresspiegel würde steigen. Und das würde sich besonders bei der Ostküste von den USA bemerkbar machen natürlich auch. Das sind also alles Effekte, die halt bekannt sind, aber eben dieser Feinheit und auch diese Indikatoren für den Frühwarnsysteme, das ist eben das, wo jetzt gerade dran gearbeitet wird. Und die Studie sagt jetzt eben auch, dass gängige Klimamodelle bisher diese Stabilität des atlantischen Zirkulations eher überschätzt haben, also dass man davon ausgegangen ist, dass das eigentlich viel stabiler ist. Allerdings, wenn es aber eintritt, also dass das eben kippt, dann ist das unumkehrbar und dann passiert das eben auch ganz schnell. Ja. Und jetzt ist eben die Konsequenz, dass es ein kälterer Winter wäre, was jetzt ein bisschen paradox ist, weil es ja die ganze Zeit um Klimaerwärmung geht und dass die globale Temperatur steigt, aber global heißt jetzt eben nicht lokal und wenn jetzt eben globale Temperatur steigt, dann kann es durchaus heißen, dass es dann lokal sogar kälter wird.
Aber die Frage ist, wird es auch wie im Film minus 100 Grad kalt, so dass man und so schnell, dass man davon laufen muss vor der Temperatur.
Deine Lieblingsszene, gell? Ich habe tatsächlich nachgesehen, was die tiefste gemessene Temperatur auf der Erde ist. Ruth, magst du schätzen oder weißt du es zufällig?
Naja, so minus 80 oder so.
Es ist minus 93 Grad.
Ui.
Das ist gemessen. Also das ist schon eine sehr extreme Bedingung. Es wurde von einem Plateau in der Ostantarktis gemessen, also von einem Satelliten auch. Und da ist halt menschliches Leben eigentlich unmöglich. Also,
ja, ob sie nur gut anziehen, da geht das schon.
Naja.
Gibt nur falsche Kleidung, schlechte genau, Kleidung, nicht schlechtes Wetter.
Das fand ich immer ein bisschen komisch in diesem Film, dass sie halt da wirklich vor der Temperatur davonlaufen. Das fand ich so super. Dass da wirklich so, da kommt, die Kälte kommt und sie rennen alle davon und dann machen sie schnell noch die Tür zu und dann krabbelt die Kälte die Tür hoch, aber sie kommt nicht rein. So wie in Moonfall, dem aktuellsten Machwerk von Emmerich, wo sie sich im Haus vor der Gravitation verstecken, die Tür zu machen, und dann kommt die Gravitation nicht durch.
Ja, aber ich finde schon, dass das auch, also jetzt mal abgesehen von so, ja, dramaturgischen Details, sagen wir jetzt mal, eigentlich also vor allem vom Thema her, gut, dass dann auch noch diese emotionale Geschichte dazu kommt, irgendeinen Aufhänger braucht man ja in einem Hollywood-Film, aber von der Geschichte, von der Unterlage her quasi, von der Grundlage der wissenschaftlichen, ich fand das damals auch irgendwie so, ja, ne? Also.
Ja, es ist, glaube ich, einer der wenigsten schlechten Emmerich-Filme, die es gibt.
Ja. Und das war halt auch damals total aktuell. Also ich kann mich erinnern, ne? Anfang der Nullerjahre war irgendwie aus irgendeinem Grund, da ist man halt auch vielleicht zum ersten Mal, ist das mit dem Golfstrom da halt irgendwie auch so in die öffentliche Sphäre gelangt und dass es eben mehr ist als nur Global Warming, sondern Global Chaos, ja, Global allerhand, was je nachdem, wo man ist und was da halt für sonstige mehr oder weniger kleinskalige, lokale Phänomene dann da vorherrschen, kann das bedeuten, dass es halt ganz kalt wird oder arg oder was auch immer, ne? Und das war damals schon sehr, also das hat dann wieder, ist dann wieder ein bisschen so abgeflaut, kommt mir vor.
Ja, also man hat auch gesehen, dass tatsächlich nach dem Film die Sensibilisierung größer war, was das Thema betrifft und dass da viele sich da auch mehr dann damit beschäftigt haben und ja, also dass es schon ein bisschen was bewirkt hat. Gleichzeitig war auch so ein bisschen die Kritik, dass er halt so übertreibt, dass die Leute das dann wieder, Reaktanz irgendwie auslöst.
Ja.
Aber er hat schon was bewirkt, ja, also das glaube ich auch.
Was ich sehr schön fand, da war zum Schluss dieses Bild, dieses Satellitenbild von der Erde, quasi wie es alles zugefroren ist von oben. Das habe ich dann immer gedacht, so, so wird das dann halt möglicherweise genau, wirklich sein.
Die
halt
neue erst Eiszeit.
Jo, 100 Jahren, ne? Und nicht jetzt übermorgen.
Also ich glaube, da ist der Stand der Wissenschaft schon so, dass wir auf das nicht hinsteuern, dass wir jetzt hier so eine Eiszeit kriegen. Also ich glaube schon, dass es sein kann, dass wenn der Golfstrom zusammenbricht, dass kurzfristig die Temperaturen halt da ja eben in Europa und so weiter deutlich sinken. Aber langfristig wird es dann von der globalen Erwärmung aufgefressen. Also es ist nicht so.
Win-win.
Ja, oder? Ja. Aber ja, dass wir da in ein neues, dass wir da jetzt in eine Eiszeit kippen, das war ja durchaus etwas, was rein wissenschaftlich im Stand möglich ist. Also das wissen wir, dass sowas passieren kann, weil es gab ja Eiszeit in der Vergangenheit, aber halt ja nicht so schnell, wie es da jetzt im Film dargestellt wird. Aber vor kurzem war in der Zeitung im Standard auch ein sehr schönes Interview mit dem Schellenhuber. Das ist der Typ, der die Sache mit den Klimakipppunkten im Wesentlichen in der Wissenschaft etabliert hat, dass es die gibt und wo die sind und wie man die rausfindet. Und der ist jetzt vor kurzem hier in Österreich Chef vom IASA geworden, also so ein großes Institut hier im Süden von Wien, wo halt Klimakrise und so weiter in all seinen Aspekten erforscht wird. Und der hat genau über das Thema ein sehr, sehr lesenswertes Interview gegeben, wo er auch das gesagt hat, dass eben ja die potenzielle Kälte oder Erwärmung, Erkältung, wie sagt man da nicht Erkältung? Abkühlung heißt das Wort. Die potenzielle Abkühlung, die stattfindet, langfristig eben von der globalen Erwärmung wieder aufgefressen wird. Aber was nicht heißt, dass wir uns keine Sorgen darüber machen müssen, weil ja, du kriegst das quasi von links und rechts ab. Ja, also.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das ist halt beides nicht wirklich angenehm.
Ja. Ja, aber das ist ich habe den Film auch beim zweiten Mal schauen, ich habe mich nicht gelangweilt und deutlich weniger geärgert als sonst bei Emmerich-Filmen. Bin auch nicht mal eingeschlafen dabei. Also das war eigentlich.
Ja, was ich würde ganz gerne noch jetzt schließen mit einem Zitat aus dem Film, das ich mir extra noch aufgeschrieben habe, weil ich finde, das trifft den Nagel so perfekt und es ist wirklich aktueller denn je. Und zwar, die Szene ist die, wo ihm Dennis Quaid gerade erklärt, dass mehr oder weniger ja der Norden verloren ist, also Kanada und die nördlicheren Bundesstaaten von Amerika, weil ja, das ist zu kalt, die kann man auch gar nicht mehr retten und den Rest sollte man irgendwie evakuieren und alle Richtung Süden bringen, am besten eben nach Mexiko. Und das hat er eben vor den ganzen Politikern gesagt und dann hat der Politiker meint, dann schimpft sie mit ihm, das ist ja lächerlich, was er da sagt, ja, und er soll lieber bei der Wissenschaft bleiben und die Politik ihnen überlassen. Und woraufhin dann der zweite Wissenschaftler kontert, das haben wir ja versucht, aber als man noch etwas dagegen hätte tun können, wollten sie von der Wissenschaft nichts wissen. Woraufhin dann halt der Politiker still wird und zum Boden blickt. Und da habe ich mir gedacht, so Wahnsinn, das ist so, wir erleben das gerade irgendwie hautnah. Und ja, also das, und es gibt ein paar so Szenen, ja, wo man halt echt irgendwie so, ja, kann ich mir gut vorstellen, kommt gerade vor, ja.
Es war auch eine, wo ich gesagt habe, ja, also das ist irgendwie alles ganz fragil, das System, und wenn das zusammenbricht, dann gibt es halt gewaltige Katastrophen, wir müssen was dagegen tun, jetzt sinngemäß. Und der Vizepräsident sagt darauf, ja, aber unsere Wirtschaft ist auch fragil, da können wir nicht einfach irgendwas tun.
Wusste Emmerich wahrscheinlich damals gar nicht, naja, wie prophetisch das alles vielleicht ist, im Detail, im Kleinen.
Ja, hätte er damals bloß aufgehört mit Filme machen.
Ja, ja.
Okay, Stargate gab es auch, der war doch halbwegs erträglich. Der kam danach, glaube ich.
Ja, den hatten wir ja schon.
Ja. Aber danach hat er, glaube ich, nur noch Quatsch gemacht.
Ja, der ist nicht so gut gealtert, Stargate, finde ich. Der hat uns beim letzten Mal schon nicht mehr so viel Spaß gemacht.
Ich würde sagen, der Hörerschaft jetzt hier, schau dich auch gerne nochmal an, der Tag nach morgen. Nee, wie heißt der? Day After Tomorrow heißt auf Deutsch, glaube ich, auch, oder? Heißt nicht übermorgen.
Day After Tomorrow. Ja.
Bescheuerter Titel, wenn man sich so übermorgen, ein komischer Titel, ein Film, so ein Katastrophenfilm, übermorgen.
Ja, aber irgendwie auf Englisch funktioniert halt so viel besser.
Ja, das stimmt.
Nicht nur die Bananen, sondern auch The Day After Tomorrow. Ja.
Ich war überrascht, dass man ihn sich nochmal gut anschauen kann.
Ja, das stimmt. Ist momentan übrigens aktuell gerade bei Disney Plus in der Flatrate enthalten. Und ja, und sonst bei den anderen Anbietern kann man ihn halt leihen oder kaufen.
Hast du dir was zu meckern, Ruth? Musst dich wieder beschweren über die Filme vom letzten Mal?
Ah, na, ich habe in letzter Zeit irgendwie nur Netflix-Serien geschaut.
Wir hatten Andromeda das letzte Mal. Stimmt. Hast du sie denn dann angesehen?
Ah, nein, noch nicht. Nein, sorry, ich habe meine Hausaufgaben nicht gemacht diesmal. Gibt keinen Rant von mir. Aber ich werde mir Day After Tomorrow auch nochmal anschauen, glaube ich, weil mir damals schon so jetzt recht gut gefallen ist, ein bisschen übertrieben, aber ich fand ihn anschaubar. Also.
Ja, sehr gut. Also vielleicht hat ja die Hörerschaft noch eine Meinung dazu, zu der Wissenschaft im Film, zu der Wissenschaft außerhalb des Films, zu Roland Emmerich im Allgemeinen. Dann
fangt es aber nicht wieder an, über Autos zu diskutieren in der Telegram-Gruppe deswegen, ja? Autos sind scheiße. Wir einigen uns da jetzt einfach drauf.
Ist okay.
Ja. Ich hätte noch, also falls jemand auch Vorschläge hat für andere Climate-Fiction-Filme, würde mich das auch interessieren. Also falls da noch jemand einen Film kennt.
Ja, und eins müssen wir jetzt noch sagen, damit es hier mal offiziell gesagt ist. Ihr braucht uns nichts mehr zu Möbius schicken, bitte.
Also, ja, danke. Ganz, ganz viel und ganz großes Danke. Also
Den werde ich mir noch anschauen. Da hat jemand einen Link geschickt, wo man ihn sehen kann.
15 Links, oder? Und also Unmengen. Leute haben uns alle möglichen Links geschickt. Leute haben uns Angebote geschickt, ihn uns per USB-Stick zu schicken. Irgendwer gemeint, er ist in Argentinien und geht auf die Universität, wo er gedreht worden ist. Also.
Nein, ich habe ihn dann tatsächlich auch da bekommen. Also ich war total erstaunt dafür, dass ich den Film eigentlich so lange jetzt gesucht habe und den nicht gefunden und bekommen habe. Und jetzt dann auf einmal, gab es da wirklich sehr viel Response. Also ich glaube, es gab noch nicht so viele Antworten nach einem Aufruf. Ja, aber ganz großes Danke.
Cool. Gibt es mir den USB-Stick weiter, wenn ihr ihn gesehen habt?
Also es gibt ihn ja auch mit deutschen Untertiteln. Auf YouTube hat einer einen Link geschickt. Der hat extra noch irgendwie die deutsche Untertiteldatei dazu korrigiert, gebastelt, verbessert. Also man kann sich jetzt auf YouTube im Original mit deutschen Untertiteln, glaube ich, anschauen.
Ah, cool. Das mache ich. Sehr gut, ich freue mich schon.
Ja, also das, wie gesagt, war vielen, vielen Dank an alle, die sich da gemeldet haben, aber ja, ihr braucht uns jetzt nicht mehr schreiben. Also wenn ihr die, gut, das Problem ist, das kommt nach der Folge, die vorher war. Also wenn die Leute hören die Folgen ja dann teilweise auch später in Reihenfolge. Das heißt, die hören die Folge mit Möbius, dann schicken sie uns was und dann hören sie zwei Folgen später, dass wir es nicht mehr brauchen. Also ja, egal.
Wie auch immer. Haben wir noch was anzukündigen, Florian?
Ich habe auch was anzukündigen, will ich nur sagen, ganz kurz.
Cool, wer will anfangen?
Dann fang doch gleich Evi an.
Ja, aber meins passt ein bisschen zum Thema, und zwar habe ich einen Sendungshinweis diesmal. Und zwar habe ich in der aktuellen Cosmic Latte Folge ein Special, ein Science-Fiction-Special, wo ich mit Peter Koller, einem Drehbuchautor und Regisseur, über Science-Fiction-Filme spreche. Also wer da mal reinhören möchte, der ist herzlich eingeladen, sich Cosmic Latte anzuhören.
Das klingt cool.
Verlinken wir die Folge. Und du warst auch zu Gast in einem Podcast über Religion.
Ja, stimmt. Genau, ich war total umtriebig in letzter Zeit.
Hast du das gemacht? Cool.
Ja, das war sehr interessant. Ja. Also bei 331, so drei Frauen, drei Religionen, ein Thema. Und ja, da dürfte ich über Astronomie, Theologie, die Verknüpfung, Sterne in den Religionen, in der Bibel, über den Stern von Bethlehem habe ich auch kurz gesprochen. War sehr interessant und sehr spannend, ja. Hat mir ganz gut gefallen.
Hat dir schon jemand eine Bibel geschickt? Das passiert immer, wenn ich über Religion rede.
Wirklich?
Vielleicht zitierst du ja falsch.
Ja. Handgeschriebene Briefe, ja. Stell dich drauf ein. Nein, das ist eh lustig.
Habe ich eigentlich schon mal hier erwähnt in diesem Podcast, dass ich ja irgendwo mal zu Gast im Behind Science Podcast war? Weil den kann man auch empfehlen, der ist auch sehr, sehr schön. Also mir ist das noch gerade eingefallen, weil du von dem 331 erzählt hast, Eva, aber es gibt ja auch den Podcast Behind Science, den machen zwei Wissenschaftsjournalistinnen, die erzählen Geschichten über das, was so in der Wissenschaft passiert, also nicht so die Wissenschaft an sich, die wird auch ein bisschen erklärt, sondern die Geschichte hinter der Wissenschaft. Und ich habe da über so Weihnachtsthemen erzählt vor Weihnachten. Wahrscheinlich habe ich das schon erwähnt vor Weihnachten, aber macht ja nichts. Kann man gut nochmal erzählen. Ist ein guter Podcast, könnt ihr euch gerne anhören. Ja, wo warst du zu Gast, Ruth? In welchem Podcast?
Ich habe alles abgelehnt. Ich lehne ja nur mehr ab. Ich sage jetzt nur mehr ab.
Ist okay.
Es gibt keine andere Möglichkeit mehr. Ja. Aber nein, es gibt, ich habe noch was anzukündigen für den 10. März, nämlich.
Okay.
Da wäre ich im wunderbaren Velius Science Center in Wels.
Da war ich schon mal, ja.
Zu Gast sein. Wös. Ich freue mich schon. Es wird, das ist dieser Science, Tea Time Science Talk, den sie da machen, einmal im Monat. Ja, das war schon letztes Jahr geplant, aber dann hatte ich ja den lustigen Hexenschuss.
Das stimmt, ich erinnere mich, ja.
Das ist wahnsinnig. Ja, ich hoffe, diesmal kommt nichts dazwischen. Und falls nichts dazwischen kommt, keine altersbedingten Ailments irgendwie, ja, dann ist es am Sonntag, dem 10. März ab 16.30 Uhr, das wilde Leben der Galaxien. Ich werde euch einfach ein paar schöne Bilder zeigen und dann gibt es Diskussion. Also ihr könnt mich mit euren Fragen löchern.
Du bist im Velios, ich verlinke es in den Shownotes und ich bin da, wo ich schon in den letzten Folgen immer angekündigt habe, dass ich sein werde, nämlich in Deutschland. Das ist jetzt wirklich, wenn diese Folge erscheint, bald in der nahen Zukunft, nämlich am 1. März in Passau, dann am 6. März in Jena, 7. März in Dresden, 8. März in Potsdam, 9. März in Leipzig, 10. März in Erfurt, 4. 14. März in Linz, 15. März in Wien, 16. März in Wien. Das sind die Veranstaltungen, die ich eh schon angekündigt habe. Da ist nichts Neues dazugekommen und auch nichts weggekommen. Das ist das, was wir ankündigen wollen. Wollen wir noch was ankündigen? Ich überlege gerade, ob noch was anzukündigen ist, aber ich glaube, wir müssen nichts mehr ankündigen.
Naja, oder? Folge 100 ausverkauft. Keine letzten Restkarten mehr.
Ja,
tut uns leid.
Aber das war ja beim letzten Mal auch schon so. Ich glaube, darum haben wir es dann noch gar nicht mehr groß angekündigt.
Gut, dann kündige ich es nicht mehr an.
Ja, also alles ausverkauft in Herten.
Alles ausverkauft. Dann bleibt uns nur noch zu sagen, ihr seid die Allerbesten. Wie immer bedanken wir uns ganz zum Schluss noch bei euch für eure Unterstützung und für die Unterstützung, die allerhand allerlei wunderschöne Formen annimmt. Unter anderem auch Geld. Ihr wisst ja, wir sagen es jedes Mal, aber ihr wisst es natürlich schon, wir bekommen kein Geld von irgendwem, von keiner Plattform, von keinem Anbieter, sondern nur ihr unterstützt uns und zwar sehr, sehr freudig teilweise mit auch großen Summen.
Ja.
Herzlichen Dank. es ist irgendwie ganz lustig, im Jänner kommen dann oft so Jahresspende und dann irgendwie eine ganz arge Zahl und ja, das ist schon schön. Es freut uns, dass ihr auch diese Art von Wertschätzung uns da zukommen lässt. Und seit dem letzten Mal haben uns auch wieder einige Leute finanziell unterstützt. Wir sagen Danke an Tobias, Thorsten, Rainer, Tillmann, Christine, Frank, Uwe, Thorsten, Annabelle, Frank, Dieter, Hennig, Johannes und ein Abo abgeschlossen haben seit dem letzten Mal Thomas, Andi und Monika.
Vielen Dank. Was ihr auch tun könnt, wenn ihr uns kein Geld spenden wollt oder könnt, dann könnt ihr natürlich den Podcast bewerten, auf den Podcast-Plattformen Kommentare schreiben zu dem Podcast und so weiter. Oder ihr könnt das machen, was Tino gemacht hat. Ihr könnt uns einfach so schreiben, wie man es früher gemacht hat. Ja, also mit einem Stift auf dem Papier oder in dem Fall mit einem Stift auf einer Postkarte. Und zwar hat Tino uns eine Postkarte aus Köln geschickt. Ich weiß nicht, ob er da auf Besuch war, zu Urlaub war oder daherkommt, ist auch egal. Es ging auch, glaube ich, nicht um die Postkarte, sondern es ging um die Briefmarke, die auf der Postkarte klebt. Da klebt nämlich eine Sondermarke 100 Jahre Planetarium in Deutschland.
Mhm. Sehr schön.
Werde ich dir dann zeigen, wenn wir uns das nächste Mal sehen, Ruth.
Ja.
Ja, vielen Dank, Tino, für deine Postkarte.
Das finde ich eine gute Idee. Schickt uns Postkarten.
Ja, gerne. Ja, kann man nie genug haben, Postkarten. Sind immer lustig. Voll.
Ja.
Ist immer schön, wenn eine Postkarte im Briefkasten ist und nicht irgendwie was anderes von dem Quatsch, was auf dem Briefkasten ist.
Genau, stimmt. Total. Mit diesen Worten
verabschieden
wir uns, oder?
Ja, ich glaube schon. Ich kann auch sagen, hier hello@dasuniversum.at. Da könnt ihr uns hinschreiben, wenn ihr keine Postkarte schreiben wollt und fragen@dasuniversum.at, wenn ihr uns Fragen stellen wollt. So, jetzt können wir uns verabschieden.
Jetzt ist aus.
Jawohl. Bis zum nächsten Mal. Gut. Tschüss.
Tschüss.